measurable pressure. It's not the best, but I try to make it better. Hurried love and its selfish confession. It's up to you to ask the delicate question. Just can't find that primary pleasure. The laughing faces and a renegade treasure. You say you wanna make my mind feel genuine. You say you need it so your body feels feminine.
Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast. Wir sind wieder zurück und wir melden uns zurück mit einer Karat-Review. Es ist knapp eine Woche her, da waren wir alle in Oberhausen und haben uns das Wrestling angeguckt. Und wer natürlich auch dabei war, war natürlich der Jesper. Hallo mein Lieber, schön, dass du da bist.
Hallo, hi zusammen.
Genau, wir waren, also Jesper, ich, der Marvin und noch viele andere waren wieder in der Catch-WG, haben uns dann mehrere Tage Wrestling angeguckt, der WXW, und ich würde sagen, wir reden auch genau darüber mal. Wir haben ja schon eine schöne Preview gemacht. Vielen Dank an alle, die da reingehört haben. Ihr könnt ja immer auch ein kleines Like da lassen. Hier bei Spotify gibt es jetzt auch die Herzen, also das ist ganz toll, da freuen wir uns. Und ich würde sagen, gefreut haben wir uns auch über den ersten Tag, denn der hat viel versprochen und ich würde fast sagen, ich will gar nichts vorweg nehmen, aber auch einiges gehalten. Lieber Jesper, wir gehen direkt rein und für mich einer der Banger an diesem Wochenende war gleich das erste Match. Ahura mit neuer Frise, blondiert und kurzen Hosen weiterhin, das kennen wir ja von ihm, aber diesmal in weiß, gegen Michael Oku. Für mich ein sehr gutes Match von beiden. Es war gleich ein gutes Level da und es war auch gleich so, dass du mit einem Match gestartet bist, wo die Crowd gleich richtig drin war, oder?
Ja, auf jeden Fall. War für mich, glaube ich, tatsächlich das beste Match des ersten Abends auch.
Ja, fand ich auch. Mhm.
Auch wenn der ganze Freitag sehr gut ist, darüber kommen wir auch noch zu sprechen. Aber hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Fand ich auch ganz gut, angenehm Zweifel gestreut, wie ernst sie es an dem Wochenende mit Ahura meinen, auch wenn wir natürlich ja von vornherein sehr überzeugt davon waren, dass er weit kommt.
Sehr überzeugt.
So Rest, aber so ein Restzweifel bleibt natürlich doch, auch gerade mit Oku, der ja auch ein sehr gutes Standing hat. War ein sehr schönes, sehr rundes Match, hat auch eine für mich ideale Länge für so ein Auftaktmatch am Freitag gehabt. Fand ich sehr, 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 sehr gut, sehr kurzweilig, hat mir extrem gut gefallen.
Das muss man sagen, es war wirklich ein Match, was kurzweilig war, was auch nicht diese Längen hatte, die wir ja hier im Preview ja schon ein bisschen besprochen hatten, wo es dann durchaus darum ging, naja, Michael Oku, das kann auch manchmal lange sein. Ich fand, er hat sich von seiner allerbesten Seite gezeigt, war total cool, dass er da war, und Ahura mit dem Sieg, und das ging da 13 Minuten, das hat sich für mich wirklich auch gar nicht lang angefühlt. War ein tolles Match, wo auch Ahura glänzen konnte, gleich gezeigt hat, wie er auch im Ring wirken kann, und dann ging es weiter und da ging es leider schon ein bisschen bergab, muss ich sagen, denn Bobby Ganz setzt sich durch gegen Anita Warren und ich muss sagen, das waren 12 Minuten, die mir selbst ob der 12 Minuten ein wenig zu lang vorkamen. Ich kann es kaum in Worte fassen, aber es war irgendwie so, als hätte Bobby noch nicht diese Härte, die ich mir von ihm wünschen würde.
Ja, wir haben ja auch gesagt, dass wir uns da eigentlich noch die nächste Eskalationsstufe wünschen nach dem Stephanie Mays Match. Ach so, gute Besserung ist an der Stelle. Sehr unschöne Verletzung offenbar im Alternate Fourway. Das haben wir jetzt gerade, sind wir gerade tatsächlich drüber gegangen. War eine sehr unschöne Geschichte. Aber ihr habt ja im Vorfeld gesagt, dass wir uns von Bobby eigentlich so eine nächste Eskalationsstufe wünschen in dem Match und dass er das neue alte Gimmick jetzt haarlos auch nochmal mit ein bisschen In-Ring-Action untermauert tatsächlich und dann noch eine Schippe draufpackt. Ja, das hat mir in dem Match tatsächlich auch gefehlt. Also ich fand das sehr basic irgendwie. Also es war alles auf einem okayen Niveau, gar keine Frage. Das sind ja beides auch sehr gute Wrestler. Aber es ist wirklich, es war, also ich meine, es ist wirklich gar nicht böse, aber es war sehr basic. Also es war so ein fettes, normales Wrestling-Match, aber für einen Karat ein bisschen wenig. Und den Bobby-Charakter hat es jetzt für mich an der Stelle auch nicht irgendwie toll weiter erzählt. Das war für mich ein kleiner Downer. War da nicht so happy mit und mir kam es auch genau wie dir relativ lang vor. Ich bin jetzt auch überrascht, als ich in der Rückschau gesehen habe, dass das nur 12 Minuten waren. Da hätte ich 4-5 Minuten länger geschätzt auf jeden Fall. Aber das ist für mich ein bisschen unter den Erwartungen geblieben tatsächlich.
Ja, muss man sagen. Ne? Also ich habe schon gedacht, guck mal, Bobby ist ja jemand, der es auch wirklich gut geschafft hat, immer wieder Intergender-Matches zu wrestlen. Anita Warren ist ja auf jeden Fall eine sehr fähige Wrestlerin. Ich fand, dass hat es für mich aber, ja, es hat für mich nicht so gereicht. Ich fand, die Harmonie war an einigen Stellen gar nicht da. Du hast auch ein bisschen gemerkt, dass die Fans nicht so richtig drin waren. Und das ist dann auch immer so eine Sache. Eigentlich sind es beides Charaktere, bei denen die Fans der WXW ja durchaus Anknüpfungspunkte haben und normalerweise eigentlich auch richtig drin sein sollten. Aber das hat sich in meinen Augen nicht so richtig übersetzt. Ich glaube, die können auf jeden Fall mehr und besser, und ich glaube, das wird auch nochmal, aber jetzt an diesem Abend war es für mich nicht so, dass ich sagen muss, okay, da war ich begeistert. Also das war so ein bisschen ein Downer für mich, und ich muss auch sagen, auch das Match, was danach kam, es tut mir leid, liebe Leute, wenn ihr alles in 20 Minuten Länge jedes einzelne Match haben wollt, dann ist das heute vielleicht nicht richtig. Ich kann euch aber sagen, liebe Leute, wir werden einige Punkte haben, über die wir viel, viel länger sprechen, aber wir wollen da so ein bisschen den Fokus drauf setzen, und ich glaube, wir werden auch nicht 20 Minuten darüber sprechen, dass Axel Tischer gegen Mochizuki gewonnen hat. Mochizuki leider nicht mit seiner Theme, da hat uns ja Strigger so große Hoffnungen gemacht, dass er mit seiner selbstgesungenen Einzugsmusik rauskommt, die er vielleicht selber singt. Das hat alles nicht geklappt, und das Match an sich, ja, war relativ schnell vorbei, aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass niemand genau wusste, was Mochizuki hier eigentlich bei Karat dieses Jahr soll, und so hat sich das Match auch angefühlt, Jesper.
Ja, ich war schon, als die beiden rausgekommen sind, ein klein bisschen lost, weil das so die letzte Art von Match war, die ich mir vorgestellt habe, um Mochizuki in das Turnier einzuleiten tatsächlich. Weil das ja klar war, dass das ein, sag ich mal, hart geführtes, ernstes Ding wird, und finde ich immer so ein bisschen schwierig, damit so zu glänzen, gerade in so einer Rolle wie Mochizuki, der, glaube ich, bei einigen, und das meine ich ganz wertfrei, auch, glaube ich, für ein kleines Fragezeichen sorgt, wenn dann ein 55-jähriger Japaner in den Ring steigt und der dann erstmal in so einem knochentrockenen Match da quasi loslegt, was ohne Frage auch hier handwerklich voll in Ordnung war und ja auch mit nur knapp 9 Minuten jetzt gar nicht mal so wahnsinnig lang gewesen ist, aber es war auch hier, also da hat mir ehrlicherweise auch ein Ausschlag in irgendeine Richtung komplett gefehlt. Das ist so gesehen und vergessen gewesen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, sogar noch ein bisschen von der Stimmung her fand ich es noch ein bisschen mauer als das davor.
Ja, verstehe ich.
Und da hatte ich dann schon so das Gefühl, oder die Show nimmt eine schwierige Wendung jetzt gerade. Nicht ganz verstanden, was das sollte, außer halt Mochizuki vielleicht schnell aus dem Turnier rauszuhaben, so gemein das jetzt gerade klingt, aber war für mich tatsächlich das zweite und damit auch das letzte verbleibende Lowlight von dem Abend tatsächlich auch. Insofern heißt auch was über den Abend, wenn das ein Lowlight ist, das war ja, wie gesagt, nicht schlimm. Aber ja, hat Mochizuki in keinem wahnsinnig spannenden Licht erscheinen lassen, und das können wir schon mal spoilen, bleibt, finde ich, für die 3 Tage durchaus ein durchgehendes Theme an der Stelle.
Ja, es ist leider ein bisschen frustrierend, weil ich habe das schon mal jetzt erlebt, und Koji Kanemoto hatte ich mir damals sehr viel erhofft und auch nicht wirklich viel bekommen, und Mochizuki hatten wir wirklich viel Freude, und Strigger, ihr erinnert euch an den Podcast, an die Preview, das war ja so, da war er großartig in Feuereifer und hat sich wirklich auf ihn gefreut, und ich glaube auch er war an diesem Tag nicht ganz so überzeugt, und es hat sich durchs Wochenende gezogen. Ich weiß nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die WXW sich mit Mochizuki so richtig gedacht hat, wo sie hin will, weil das war so eine Zielrichtung, die mir gefehlt hat, und die konnte an dem Wochenende auch nicht mehr aufgenommen werden. Dementsprechend das Match ein bisschen unter den Erwartungen zurückgeblieben, aber was dann schon deutlich besser war, war das Match Lawrence Roman gegen Adam Priest. Adam Priest leider auch direkt in der ersten Runde raus, aber da haben wir auf jeden Fall gemerkt, da sind zwei handfeste Arbeiter, da sind zwei handfeste Wrestler, die irgendwie einen ganz gut kombinierbaren Stil haben, fand ich, und Adam Priest ist auf jeden Fall jemand, bei dem ich sagen muss, ich hätte den eigentlich ganz gern auch noch wirklich ein paar Monate hier. Der wurde jetzt nicht mega prominent eingesetzt, das werden wir dann die nächsten Tage dann auch noch so mitbekommen, aber er hat sich echt gut integriert und war für mich tatsächlich dann kein Lowlight, Jesper. Das war auf jeden Fall etwas, da gingen die 13 Minuten schneller rum.
Nee, mir hat Adam Priest auch tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Wie du sagst, eine richtige Tour wäre da schön, damit man irgendwie ein bisschen Verbindung zu dem Charakter aufbauen kann, und ich finde es schön, wenn er auch wenn das sicherlich die Rolle ist, die ihm ganz, ganz toll liegt und wo bestimmt ganz viele Wrestler sagen, der macht das ganz toll, Ich würde mir so ein bisschen aus der Heelrolle rauswünschen, zumindest aus der reinen Heelrolle. Ich finde diese knochentrockenen Arschloch-Wrestler irgendwie immer deutlich cooler, wenn sie auch so ein leicht, wenn man irgendwie doch sie irgendwie ein bisschen cool finden darf.
Ja.
Und sie nicht nur einfach grenzschummelnde Schweine andauernd sind. Das ist in Ordnung, aber ich finde die tausendmal witziger, wenn die gegen andere Arschlöcher kämpfen, tatsächlich die ganze Zeit. Und da würde ich mich drüber freuen, also dass der einen patenten Heel-Wrestler ist, der so in der Form vermutlich übel auf der Welt catchen kann und das auch sehr grundsolide macht und dabei auch noch einen tollen Look hat. Das hat er jetzt für mich unter Beweis gestellt. Jetzt würde ich das gerne mal noch mit einem Zugang als Fan tatsächlich haben, aber das war ein sehr cooles Match. Ich fand sogar, das ist ein bisschen Mauer weggekommen, als ich es live erlebt habe. Das
fand ich auch.
Aber ja, gleichermaßen auch ein Stück weit so ein typisches Ding. So ein Match würde extrem gewinnen, wenn die Fans richtig hinter jemandem stehen würden. Bei Lowry ist das auch gerade so ein bisschen am Schlingern, würde ich mal sagen, von der Erzählung her. Und Adam Priest ist eben ja auch noch sehr, sehr frisch. Insofern ist es okay, dass das jetzt nicht für riesige Jubelstürme gesorgt hat, aber ich fand, das war ein sehr cooles Match, hat sehr viel Spaß gemacht und hat beide auch, finde ich, hat sehr gut gezeigt, warum die beiden im Turnier sind und was ihre Stärken sind. Also ich glaube, jeder hat nach dem Match verstanden in dem LA Halle, was für zwei Wrestler-Typen das sind. Und ja, fand ich sehr, sehr gut. Hat mir echt gut gefallen.
Ich fand es richtig schön, dass du sagst, man hat verstanden, was das für zwei Wrestling-Typen sind. Und ehrlich gesagt, könnte das ja der Anfang einer Situation mit den beiden sein, die ich dann irgendwann in einem Jahr, in einem halben Jahr vielleicht nochmal sehe. Also ich glaube, die haben diese gute Grundchemie und lasst aber mehr mitmachen. Ich hoffe, dass die WXW, die da sehr gutes Näschen bewiesen hat mit Adam Priest, vielleicht auch noch öfter auf ihn zurückgreifen kann und dann werden wir mehr davon sehen. Also insofern war ein schönes Match und noch schöneres Match, muss ich tatsächlich sagen. Und ich weiß, Jesper, da scheiden sich bei uns so ein bisschen die Geister. Aber ich muss sagen, Masha Slamovic gegen Karan war, ich fand es erstens super, dass Masha weitergekommen ist. Ich finde, sie ist eine so gute Wrestlerin, eine herausragend gute Wrestlerin, die mit allen eigentlich ein patentes Match haben kann. Und mit Kara war das ein super Erstrundenmatch. Das hat mir echt gut gefallen. Und ich fand auch, dass Karan Noir hier, auch wenn du nicht der größte Fan mehr von seines Entrances bist und auch sonst irgendwie den Charakter vielleicht ein bisschen überdrüssig hast, muss ich sagen, dass das dann auch so gepasst hat, war für mich gleich einläuten zu sagen, okay, hier kommen wir auf diese sehr gute Match eben, die dann im Endeffekt den ganzen Freitag ausgezeichnet hat. Aber das war für mich ein schönes Ding und auch gar nicht so lange und dementsprechend gut gepasst.
Nö, da würde ich mich total anschließen. Also wie du schon gesagt hast, ich habe mich an Karan Noir in jeglicher Hinsicht völlig satt gesehen, kein Interesse mehr dran, aber als Main Event vor der Pause, war es ja, glaube ich, auch wenn ich mich recht erinnere, sehr, sehr gut positioniert. Also auch nach den zwei schwächeren Matches mit Guns and Vaughn und Tisha und Mochizuki und dem deutlich besseren, aber dann halt immer noch ein bisschen verhaltenem, aufgenommenen Match von Roman gegen Priest, ist das, fand ich, eine sehr gute Wahl gewesen, mit den zwei fetten Gaststars dann da einmal auf die Kacke zu hauen. Und ich finde, Masha hat einen riesigen Sprung nochmal gemacht, tatsächlich im Vergleich zu ihren ersten WXW-Auftritten. Also ich habe sie auch in der Zwischenzeit auch im Fernsehen gesehen, aber ich finde, live fällt das immer nochmal stärker auf, dass die Offense viel cooler zusammenhängt als früher, wo sie sich auch immer sehr reingehangen hat und sehr viel über Verbalität halt auch immer noch gemacht hat, mit viel Rumgeschrei, was sie sich Gott sei Dank beibehalten hat, aber da ist jetzt mehr hinter irgendwie und das float alles deutlich, deutlich besser, fand ich jetzt persönlich an dem Wochenende. Wirklich sehr gut, sehr knackig erzählt und dann noch mit der richtigen Siegerin, auch toll, und ich fand das sehr, sehr schön. Und auch hier schon mal Spoiler, einer der Gründe, warum ich diese Show so rund fand: 11 Minuten, länger muss dieses Match nicht gehen ohne emotionalen Überbau an der Stelle, und war da einfach sehr schön knackig und da ist man mit einem guten Gefühl in eine Pause gegangen.
Ist definitiv so. Ich finde, Masha hat sich, wie du gesagt hast, ja nicht nur auch weiterentwickelt, sieht ja auch nochmal ein bisschen, sieht alles crisper aus, es ist alles klarer, die Darstellung ist noch, wie soll ich sagen, das passt noch an noch mehr Stellschrauben, sie ist wirklich nochmal professioneller geworden. Das ist eine so tolle Athletin, die diesem Kader der WXW wirklich gut tut. Ich hoffe, dass sie immer noch weiter mal bei der WXW ist, weil sie kann jede Show ein Stück weit beleben. Das war insgesamt ein super aufgebautes Match und hat mir große Freude gebracht. Also dementsprechend für mich auch hier für den Freitag eine deutliche Sehempfehlung. Masha Slamovic gegen Karan Noir, das war super gut. Und das Match danach, muss ich sagen, du hast ja gesagt, nach der Pause, hat mich völlig überrascht, denn ich hätte niemals gedacht, dass ich ein Joseph Fenech Jr. Match mal lobend erwähnen würde. Aber Psycho Clown, der sofort zum Publikumsliebling in Deutschland wurde, hat das auch sehr gut genossen, hat auch das sehr gut, ja wie soll ich sagen, gleich aufgesogen, war ja mit der ganzen Family da und Psycho Clown hat mir richtig Spaß gemacht, der Entrance, typische Clownsmusik kennt man auf jeden Fall und das Match war auch sehr patent und da haben wir einen Joseph Fenech Jr. wiedergefunden, bei dem ich dann doch erkannt habe, aha, ja, so kann's halt auch laufen und war für mich ein super unterhaltsames Match, auch weil es eine andere Farbe reingebracht hat zu den Dingen, die wir davor gesehen haben.
Ja, total. Ich fand's auch sehr gut. Ich muss gleich vorweg sagen, ich glaube, Psycho Clown reicht mir jetzt auch nach dem Wochenende. Also
ich habe die Musik immer noch im Ohr.
ja, also ich habe jetzt auch eher das Gefühl gehabt, das ist jetzt auch alles mal gesagt. Aber ich fand das auch sehr rund. Ich hatte da Spaß dran. Das war irgendwie kurz und knackig und das war auch so nach der Pause gut positioniert mit so ein bisschen das Match, wo man ja auch schon im Vorfeld dran gedacht hat, dass das jetzt vermutlich ein bisschen quatschig und blöd wird. Und das hat es ja dann auch absolut eingecasht an der Stelle. War dann auch schon, dass Psycho Clown gewonnen hat und wir nicht noch irgendwie Fenech jetzt in der Rolle da wahnsinnig viel länger ertragen mussten. War für mich auch sehr rund. Also so gut wie es bei Cage Match wegkommt, habe ich jetzt gesehen mit 7,5. Fand ich es jetzt fairerweise, glaube ich, in der Rückschau nicht. Müsste ich mir nochmal ansehen, aber so fett fand ich es nicht.
Frechheit.
Ich fand es einfach unterhaltsam. Es war genau das Richtige. Es war ein schöner kleiner Farbtupfer nach dem Wiederanpfiff, sage ich mal. Hat da wunderbar geklappt und genau das getan, was es sollte. Also alles prima.
Ist doch eine super Sache. Genau. Liebe Leute, schreibt uns doch gerne mal, wie ihr das Match fandet. Es war tatsächlich irgendwie eine tolle Überraschung zu sehen, wie Psycho Clown gleich wunderbar auch in Deutschland eingeführt wurde, wie auch gleich reinkam, wie aber auch die Fans ihn aufgesogen haben. Das finde ich total spannend. Wir haben das schon bei Gringo Loco gemerkt, der ja bei der WXW auch super gut ankam und ich weiß nicht, ob die Chants einfach 1:1 übergestülpt wurden. Man hat dann anstatt Gringo Loco hat man eine Psycho Loco gemacht. Ja, also war auf jeden Fall total klasse. Er hat es gefeiert und hat sich auch wirklich gefreut, hier so gut anzukommen. Das war für beide Seiten, glaube ich, ein absoluter Gewinn. Ja, ich brauche den jetzt auch nicht jede Woche, aber so zur Highlight-Situation ist es auf jeden Fall klar. Aber man hat in meinen Augen auch gemerkt, warum er schon ein größerer Star in Mexiko ist. Und diese Maske bleibt natürlich auch jedem in Erinnerung. Danach ging es weiter und zwar mit einem Match, bei dem man unsicher war, was könnte man sich hier irgendwie erwarten. Ne? Weil wir wissen, Daisuke Sekimoto von früheren Tagen, eine absolute Rakete, ein absoluter WXW-Standout, ehemaliger World Unified Champion. Und er kämpft gegen denjenigen, der vielleicht so von der Härte ihm durchaus gut passen könnte. Und zwar One Cold Manders. One Cold Manders setzt sich dann auch durch in einen, wie ich finde, ordentlichen 10 Minuten. Und nachdem der liebe Stricker bei uns ja doch so sehr verhalten bezüglich Sekimoto war, musste ich dann sagen, okay, also das war aber jetzt mehr als du gesagt hast, Stricker, weil ich hätte gedacht, er kann weniger. Also Sekimoto hat noch ein paar Moves ausgepackt, die ich gar nicht mehr von ihm erwartet hätte, Jesper.
Auf jeden Fall, ich war auch sehr angetan davon. Ich war auch schön kurz und knackig mit 9 Minuten. Das war auch, hat ihm sehr, sehr gut getan. Ich war aber auch von Sekimoto sehr angetan. Also ich weiß nicht, ob es auch einfach vielleicht viel Smoke and Mirrors war, was wir da im gesehen haben, aber wenn, dann ist es nicht aufgefallen, das ist ja das, was zählt. Hat da sehr gleichwertig gewirkt und es war genau das Match mit viel Gekloppe, was man da haben wollte und auch da super cool getimed, fand ich, nach dem brawligen Match mit leichten Comedy-Anleihen von davor dann eins zu bringen, was deutlich, deutlich schneller zur Sache kommt. Also bei dem Match davor waren es ja auch die Entrances, die da sehr viel Zeit gefressen haben. Und dann gibt es einfach schnell mal 10 Minuten auf die Fresse mit dem richtigen Sieger. Das war da auch sehr gut positioniert.
Fand ich auch. 10 Minuten schnell. Und ich fand, Sekimoto ist tatsächlich für viele Leute auch echt ein Anknüpfungspunkt noch gewesen. Das fand ich total schön, dass relativ viele auch überhaupt noch wussten, wer er ist. Weil in dieser Zeit, in der sich so viel verändert, wenn wir überlegen, war ja, glaube ich, 2019 noch mal hier, aber davor auch schon lange nicht mehr. Weiß man nicht, ne? Die durchschnittliche Halbwertszeit, was hat Dennis mal gemeint? Wie viele Jahre bleibt ein Fan bei der WXW? So macht das dann so mit. Also da so Durchschnitt wäre so 3,5-4 Jahre, glaube ich, gewesen. Und da sind dann dementsprechend auch viele neue Fans. Und da muss ich dann tatsächlich sagen, da haben sich noch echt viele erinnert. Also insofern war es eine schöne Sache. Und der Main Event, da bin ich mal auf deine Meinung gespannt, lieber Jesper. Denn es ist Slater gegen Aigle LeBlanc. Und wir wissen, Leon Slater ist natürlich ein Standout, ein großer, cooler Wrestler in so jungen Jahren. Natürlich schon bei TNA unterwegs, bei RevPro sehr relevant. Und Aigle LeBlanc, er ist so ein bisschen, ja, die europäische, festlandeuropäische Catch-Hoffnung, um es mal so zu sagen, auch schon viel gemacht. Jesper, wie hast du dieses Match gesehen? Wie hast du es empfunden?
Ja, ich müsste es, glaube ich, fairerweise nochmal sehen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt tatsächlich nicht mehr so wahnsinnig viel Bock auf das Match, muss ich sagen. Das kam für mich dann doch sehr spät am Freitag und ging, da hat sich dann für mich auch sehr, sehr gezogen und plus habe ich halt überhaupt keine Verbindung zu beiden so richtig. Also ich finde Aigle-Blanc als Wrestler ganz toll, aber emotional fehlt mir da was. Darum habe ich jetzt nicht darauf gehofft, dass er gewinnt. Und Leon Slater ist jetzt auch nicht so der Wrestler, den ich 2025 noch richtig, richtig pralle toll finde und mir jetzt wünsche, dass er weiterkommt. Insofern war das, ist das für mich so ein Match gegen, so ein bisschen gegen meinen Geschmack gewesen, so zum Schluss da. Ich glaube, das Match war für die, die sowas auf den Stil stehen, richtig, richtig gut und ich glaube, objektiv auch tatsächlich sehr gut. Rein subjektiv habe ich es zu dem Zeitpunkt nicht mehr so gebraucht und der Sieger hat mich dann relativ verwirrt zurückgelassen und das ging dann bezüglich Aigle-Blanc dann auch ehrlicherweise mit viel Fragezeichen für mich in der Woche so weiter, an dem Wochenende so weiter. Aber ich glaube, objektiv muss man sagen, war das sicherlich gut. Das ist auch eine der Sachen, die ich nochmal nachholen möchte, weil ich dann irgendwie auch einfach irgendwann dann ermüdet war vom vielen Catch, was noch nie so spät an einem Freitag, möchte ich sagen, möchte vorgekommen ist wie an diesem. Also normalerweise reicht es mir nach diesen 5 Singles-Matches dann eigentlich zur Halbzeit, wo ich dann eigentlich denke so, okay, es passt jetzt. Ich hätte jetzt gerne mal irgendwie ein Tag-Team-Match oder ein Three-Way oder irgendwas. Das ist sehr, sehr spät eingetroffen und insofern möchte ich dem Match hier kein Unrecht tun.
Nee, ich kann es absolut nachvollziehen. Es waren ja dann doch wieder 22 Minuten auf der Uhr und hat dann schon ein bisschen länger gedauert. Ich muss sagen, ich habe es mir tatsächlich nochmal angeguckt und ich muss auch sagen, vielleicht habe ich auch nicht hundertprozentig richtig gestanden. Aber das Match kam on tape nochmal viel besser rüber, als ich es in der Halle gesehen habe. Du sprichst an Spot Wrestling. Es war wirklich Spot Wrestling, wo ich sagen muss, aber richtig fein. Man hat auf jeden Fall gemerkt, welche Qualitäten Leon Slater hat. Das hat er auch die nächsten Tage noch unter Beweis gestellt. Das war wirklich wrestlerisch ein toller Main Event, der für mich auch in der Halle zwar gut gewirkt hat, aber nicht so krass, wie ich dann ihn dann gesehen habe. Und dann muss ich auch insgesamt zusammenfassend sagen, das ist ein Match, da werden wir schon Schwierigkeiten haben, die beiden jetzt dauerhaft noch in Europa zu sehen. Also das ist so ein typisches Bewerbungsmatch von beiden, die dann auch vielleicht für höhere Weihen sich irgendwie sehen und vielleicht auch dementsprechend irgendwie bald weggesigned werden. Das kann immer relativ schnell passieren. Aber da muss ich wirklich sagen, Leon Slater, Aigle-Blanc on tape nochmal viel besser, hat richtig gut gewirkt. Ich muss trotzdem ein bisschen ja Wasser in den Wein schütten im Endeffekt. Und das hängt gar nicht mit dem Match zusammen, denn das Match bleibt für mich total toll. Aber ich hatte ein paar Schwierigkeiten immer noch mit Aigle-Blanc. Denn Aigle-Blanc ist ja ein Wrestler, den kennen wir, wenn wir uns total regelmäßig mit der WXW beschäftigen. Aber ich habe das Gefühl, dass viele Leute, die nicht regelmäßig WXW gucken, sondern nur so für 1-2 Highlight-Sachen im Jahr da sind, denen fehlt jegliche Connection mit Aigle-Blanc. Und das ist ein bisschen ein Problem. Ja, der sah jetzt ein bisschen anders aus. Die Theme haben sie aber immer noch nicht in HD gehabt. Da gab es maximal irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, 360p, ja, mehr war nicht, das nimmt schon ein bisschen was von diesem Gesamtkonstrukt weg. Also da fehlt mir was und ich weiß nicht, ob das dir ähnlich, geht's dir ähnlich oder bist du einfach so nicht mit einem Charakter drin, weil also
das geht mir genauso. Also ich habe bisher noch keine Fehde von ihm so richtig gesehen, so kein Character Work, wo er für mich so richtig an Profil gewonnen hat tatsächlich, also auch dieses Ahura Ding, ich fand das sehr sehr basic von den Auseinandersetzungen, die beiden hatten, also alles gut. Jetzt für diese Kurzstory, die hatten, war das ja auch ausreichend, aber also eine Beziehung baue ich zu dem halt irgendwie nicht auf. Ja, das Lo-Fi-Theme macht mich auch nachhaltig fertig, da habe ich auch schon oft genug drüber gesprochen, kann ich auch nicht mehr hören. Nee. Ich finde auch, das ist wirklich eine Musik, die die Luft aus dem Raum zieht tatsächlich, also da spätestens, wenn es zum zweiten Mal in den Loop geht, da denkst du auch wirklich nur noch, jetzt mach mal bitte hin da. Aber geht mir sonst genauso. Es war jetzt auch wirklich so ein Ding, wo ich gemerkt habe, ich sehe jetzt Aigle-Blanc wirklich schon lange, lange Zeit und es ist mir in dem Match, es ist trotzdem einer von den Homegrown-Leuten im weitesten Sinne, bei denen es mir echt wurscht ist, wo er landet an der Stelle. Und das liegt sicherlich nicht an seiner wrestlerischen Qualität. Also das muss man auch mal sagen. Ich würde mir da irgendwie mal eine Veränderung wünschen, vielleicht auch mal ohne Maske oder sowas. wo man da irgendwie was aufbauen kann. Gleichermaßen, weiß ich nicht, es kann auch einer von den Charakteren sein, der mit einem halben Bein schon auf dem Absprung steht, weil hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, Leute, die sehr adäquate Wrestler sind, und das ist er, und dazu noch Highflyer und dazu noch einen guten Buddy haben, und den hat er auch. Die sind in der Regel relativ heiß begehrt auf dem Markt. Das, glaube ich, kann man schon sagen, dass das jemand ist, der für sich für Überseeaufgaben tatsächlich auch empfehlen würde. Ja, vielleicht ist man deswegen auch da so ein bisschen verhalten und investiert nicht mehr die ganz große Zeit. Aber ja, Main Event hat er ja gehabt. Also insofern, es lässt mich ein bisschen ratlos zurück. Und wie gesagt, das geht in den nächsten beiden Tagen auch noch so weiter, wo ich dann auch nicht ganz schlau draus werde an der Stelle. Auf jeden Fall, er ist für mich so an exakt der gleichen Stelle wie davor, wenn ich ein bisschen dahinter. Sehr präsent gewesen das Wochenende, also jetzt rein von der Zeit und von den Auftritten her, stimmt, aber wirklich kein Meter vorwärts gekommen.
Nee, Meter vorwärts definitiv nicht. Für mich war es eine große Überraschung, dass Slater das Match gewinnt. Hätte ich so wirklich nicht gedacht. Ich hätte wirklich gedacht, okay, gutes Match für Aigle Blanc, der dann weiterzieht in die nächste Runde, weil man Großes noch mit ihm vorhat. Man hat ihn ja immer auch relativ prominent platziert. Er war ja der erste WXW European Champion, und da habe ich gedacht, der kommt auch jetzt hier weiter. Nee, war nicht so. Leon Slater ist weitergekommen, war ein großer Upset, und dementsprechend für den ersten Tag ein super Abschluss. War für mich einer der besten ersten Tage seit langer, langer Zeit. Da hat die WXW wirklich eine runde Show produziert. Und dann, lieber Jesper, wir nehmen jetzt übrigens hier nur die Abendshows mit, können ja gleich noch mal ein bisschen was sagen. Wir haben aber trotzdem schon gesagt, das Shotgun-Bonanza-Konzept ist eines, was wir uns erfreuen, und das hoffen wir demnächst noch mal zu sehen in einem anderen Umfeld. Aber wenn wir auf den Abend gucken, auf den zweiten Abend, müssen wir sagen, ja, es ging nicht ganz so gut weiter, wie es an Tag 1 aufgehört hat. Und ich muss wirklich sagen, Pre-Show-Match will ich ganz kurz erwähnen. Da hat sich das weitergetragen, was ich vorhin erwähnt habe. Masaki Mochizuki gegen Adam Priest. Ja, ich habe nicht verstanden, was das Konzept ist. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was die WXW mit Mochizuki wollte. Ja, sie haben ihn gewinnen lassen, aber das hat mich überhaupt nicht vom Hocker gerissen. Ich weiß nicht, ob das dir anders ging.
Nee, das ging mir exakt genauso. Ich kann da auch ehrlicherweise überhaupt nichts hinzufügen. Das ist passiert für mich.
Es ist passiert, und passiert ist es auch, dass Elia Bloom, der ja leider an diesem Wochenende nicht in den ganz großen Spotlight reinrücken konnte. Normalerweise wäre ja geplant, Elia Bloom gegen Peter Tihani um den Unified World Wrestling Championship der WXW. Das hat leider nicht geklappt, weil Peter Tihani verletzt ist, und stattdessen bekommt Elia Bloom für seinen Auftritt, für sein düsteres Auftreten, ein Match gegen Cara Noir. Und Jesper, hattest du da eine Irritation? Denn ich habe sie verspürt. Ich bin mal gespannt, wie es dir da ging.
Du bist ein dreister Lügner, weil du genau weißt, wie ich, wie ich dazu stehe. Nee, fand ich absolut gar nichts. Ich finde, Elia Bloom hat jetzt genug Siege abgestaubt und war fest genug positioniert, als dass alleine der Gain von so einem Sieg an dem Wochenende ist in meinen Augen zu vernachlässigen. Also ich glaube, Elia Bloom hat, ich hatte vor dem Karat mal nachgesehen, glaube ich, seine letzten, ich glaube, der hat im November das letzte Mal verloren. Und sonst hat er, seitdem hat er, glaube ich, alles gewonnen. Durch die Bank. Im November hat er das Titelmatch verloren und danach wirklich alles geholt. So, und es ist für mich gerade, der gewinnt für mich gerade so viel und hat ja auch einen Sieg gegen Mendes gerade noch eingefahren in Hamburg, der genau auch ein sehr hochkarätiger Sieg war, dass so ein Sieg gegen Cara Noir, das ist gehupft wie gesprungen für mich so an der Stelle. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass er dann, es war sich dann doch relativ lange abmüht mit 13 Minuten gegen jemanden, der am Vortag aus dem Turnier rausgeschadet ist, nimmt dem Charakter ganz schön viel von der Aura in dem Moment irgendwie. Der kommt irgendwie frisch an dem ins Turnier ran, ist das heißeste Eisen, was sie haben, und catcht im Opener 13 Minuten gegen jemanden, der davor zermalmt worden ist von Mascha. Und das hat für mich eher was weggenommen. Ich finde auch, ich fand es auch nicht optimal gelöst, dass das der Opener ist und dann kommt Bloom rein und dann wartest du auf den Gegner, und in dem Moment, also so ging es mir, rechnest du halt mit was, dass da jetzt jemand rauskommt, ja, der da wirklich nochmal einen draufsetzt, ja, also dass da jetzt da irgendjemand kommt, mit dem du nicht rechnest, gegen den Blumen antritt und wo dann so ein Sieg vielleicht wirklich noch was bedeutet. Aber so fand ich es unschön gelöst. Ich fand auch, man hat es der Stimmung so ein bisschen angemerkt, das ist jetzt auch nicht so, Blumen ist over, trägt sich jetzt aber auch nicht so durch jede Crowd so automatisch durch. Ich finde, so in Hamburg hat man schon gemerkt, dass der Charakter anders und vielleicht sogar ein bisschen besser ankommt als in Oberhausen teilweise. Und insofern fand ich es eher, es hat sich nicht selber getragen und ich wäre bei Blum halt gerade noch gerne ein bisschen vorsichtiger und würde den dann lieber eher ein bisschen weniger sehen und nicht, weil ich den nicht sehen möchte, sondern weil ich finde, dass man dieses Mysterium dann eher ein bisschen aufrechterhalten kann und dann freue ich mich lieber darauf, ihn zu sehen, als ihn zu sehen die ganze Zeit. Und das hat das Match für mich so ein bisschen personifiziert. Also ich war da nicht so happy mit, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, also mir ging es tatsächlich auch so, dass ich sehr, sehr gerne gehabt hätte, ihn zu sehen. Das haben wir auch, das ist super. Aber ich hätte ihn eigentlich viel wichtiger erlebt und lieber erlebt in einer Situation, in der was in ein verdammtes Mikrofon spricht und mir seinen Unmut vielleicht auch kundtut. Ne? Also, dass er auch vielleicht mal sagt, Leute, keine Ahnung, ist jetzt nicht so dramatisch blabla wie ich jetzt gerade, aber ey, scheiße, ich Main Event Spot Tag 2, das wäre so geil gewesen, ey, wie frustrierend. Keine Ahnung, irgendwie, irgendwas Authentisches, irgendwas aus seiner Gefühlswelt, weil ich meine, wir sehen ja seine Gefühlswelt, wir sehen sein neues Gimmick, sein dunkles Gimmick, was irgendwie relativ authentisch ist, was glaube ich gut ankommt. Wir haben viele Worte hier schon darüber verloren in der Preview, wo wir sagen müssen, das knüpft doch gut an, aber dann sag doch was, sprich vor einer Crowd. Liebe Leute, das vernachlässigen wir bei der WXW gerade viel zu sehr. Da kommen wir am dritten Tag nochmal drauf zu sprechen, wo es ein bisschen mehr passiert ist. Aber ich habe das Gefühl, als würde sich fast niemand mehr trauen oder dürfen, vor einer Crowd zu sprechen. Und gerade bei der Charakterbildung bezüglich eines Elia Blum wäre es total gut gewesen, genau das zu haben. Denn mir ist aufgefallen, dass viele Leute, und das ist erneut genau das Ding, die halt nicht regelmäßig hinkommen, die wissen nicht genau, was ist Elia Blum für ein Typ. Erklär mir das doch. Und wenn du schon sagst, du hast ein Match an Tag 2, dann der Überraschungseffekt, dann der Effekt, okay, wir haben jetzt jemanden ausgegraben aus einer WXW-Geschichte, der eine große Nummer ist. Wir ziehen den Trigger. Ich weiß, es scheint nicht mehr so zu sein, dass man die ganz großen Nummern von damals noch bekommt, selbst wenn sie auf dem Indie-Markt sind, das kann ich völlig nachvollziehen, dann halt nicht. Aber dann versucht den Charakter weiterzuentwickeln, weil das ist unterblieben am gesamten Wochenende und hat bei mir eine Frustration zurückgelassen.
Ja, absolut.
Ja.
Ich spare mir weitere Worte, weil wir das gleich nochmal fortsetzen müssen am Tag 3.
So machen wir es, mein Lieber. Wesentlich positiver war ich aber dann ob des Matches danach, denn es war ein Karat-Turnier und zwar im Quarterfinal. Lawrence Roman hat ein Match gehabt und zwar ein sehr, sehr gutes gegen Axel Tischer. Meine Güte. 18 Minuten, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, aber was die beiden für eine Ring Clinic bestritten haben, ich muss sagen, es hat mir super gut gefallen. Es war mein Match des Abends. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, hier kennen sich zwei ganz gut und natürlich kennen die zwei sich ganz gut, aber es war wirklich ein tolles Match. Es hatte eine gute Spannung. Es hat super tolle Konter gehabt. Near Falls waren am Start. Du hast auf jeden Fall gemerkt, dass es weit überhalb des WXW-Standards ist. Da sind die beiden vielleicht besten Wrestler des Tages und wahrscheinlich des ganzen Turniers. Turnier ist falsch gesagt, aber die beiden besten WXW-Wrestler aus dem Standard-Roster hier zusammengekommen und haben ein wirklich tolles Match abgeliefert. Und Jesper, das hat dir auch ganz gut gefallen, gell?
Ich würde nicht sagen, dass du falsch gelegen hast mit den beiden besten Wrestlern des Turniers. Es war in meinen Augen das beste Match des Wochenendes.
Ja.
Sogar mit ein bisschen Abstand, würde ich gehen so weit, das zu sagen. Also ich finde, es war gemessen daran, dass beide nicht mit viel Rückenwind ins Turnier gegangen sind, abgesehen von der Tatsache, dass sie eben Mainstay-Charaktere sind und dem man immer alles zutrauen kann. Aber am Abend davor ja noch, sag ich mal, jetzt auch nicht unbedingt den riesen Boost bekommen haben, ja, mit einem Sieg gegen Adam Priest und gegen Mochizuki, da konntest du jetzt auch nicht draus schließen, dass hier jetzt fett was geht. Und dann kommt dieses Match und das geht ganz schön lang, also geht fast 20 Minuten und hat aber schon nach ein paar Minuten in dieser Matchzeit sehr gut etabliert, dass es hier um was geht und dass es super ernst ist. Und ich fand, sie haben diese Handbremsenzeit am Anfang angenehm kurz gehalten. Da gab es irgendwie schon so mal ein, zwei kleinere Sprints dann irgendwie, wo es auch mal kurz ein bisschen härter geworden ist, wo sofort klar wurde, da ist Druck auf dem Kessel, es geht um was. Und das haben sie dann Stück für Stück ganz hervorragend eskalieren lassen mit einer tollen Finish-Phase. Ich fand das ganze Match auch in meiner Erinnerung, dieses habe ich mir nicht nochmal angeguckt, zwei andere Sachen habe ich mir nochmal angeguckt, komme ich gleich noch zu, in meiner Erinnerung fast fehlerfrei, also wirklich ohne jeden Ausrutscher und auch ohne irgendeinen Fehler im Pacing. Es ging super gut schnell vorbei, hat aber genug Zeit gelassen, um es zu erzählen. Also das ist wirklich eins von den Matches über 15 Minuten, wo ich sage, da ist jede Minute gut angelegte Zeit gewesen und hat mir super gut gefallen und schlagartig, also ich hätte beide bei dem Sieg dann auf einmal wieder auch, habe ich es zumindest für den Moment, wo ich dann erstmal nicht weiter darüber nachgedacht hätte, geglaubt, dass es für die beiden Richtung Turniersieg auch gehen könnte. Also toll gemacht, tolles Finish, rundherum großartiges Match. Sehr wichtig gewesen auch nach dem Opener für mich tatsächlich, dass da gleich sowas kommt. Ja. Hat mir ultra gut gefallen und wie gesagt, für mich das, glaube ich, das Match des Wochenendes. Also da kommt für mich nichts anderes in die Nähe.
Na, siehste, doch gar nicht so falsch gelegen. Also ich freue mich. Ich fand das, du hast wunderbar gesagt, es war vielleicht wirklich das Match des Turniers. Liebe Leute, schreibt uns da mal, wie ihr das seht. Ich fand es war super und ja, kann meinen Hut nur ziehen. Es ist total cool zu sehen, dass zwei deutsche Talente auf so einem Niveau hier unterwegs sind und einfach das mal am zweiten Tag als zweites Match abreißen. Da sehen wir, welche Qualität hier unterwegs sind. Ich ziehe meinen Hut und habe mich gefreut für Lawrence Roman, der dann weitergekommen ist und dann natürlich auch so ein bisschen Rückenwind bekommen hat. Ein bisschen Rückenwind hat nach dem Match auch Marsha Slamovic bekommen, die gegen Bobby Ganz gewonnen hat. Und hier sind wir wieder in einer Phase, die ich nicht mehr ganz so schön fand. Ich muss sagen, Marsha, ich sag ja immer, ein Riesengewinn für das Turnier auf jeden Fall. Aber hier war Marsha auch der bessere Teil in meinen Augen, weil auch hier Bobby, ja, war okay, aber es war auch nur okay.
Ich habe mich damit irgendwie verquasselt. Ich habe nämlich also exakt keine Erinnerung mehr an das Match. Ich habe mich da sehr lange mit jemandem unterhalten. Ich weiß nicht, ob das der Tag war, wo ich mich mit dem Kollegen Franchise sehr lange unterhalten habe oder mit irgendjemandem anders. Auf jeden Fall habe ich von diesem Match, ich habe einfach nicht aufgepasst, ich kann es nicht anders sagen. Weshalb ich mir das auch nochmal angesehen habe, weil ich bin vorher beim Durchgehen, habe ich echt gemerkt, ich, keine Ahnung mehr. Und als ich es angesehen habe, ehrlicherweise, es ist das Match vom Vortag gegen Anita Vaughn, bloß füllt Marsha die Pausen besser aus, als Anita das tut. Und füllt das durch ihre Präsenz aus. Ansonsten ist es für mich irgendwie so ziemlich genau gleich. Es war auch ein bisschen nix. Es war für Marsha, glaube ich, ein guter Sieg, um einfach nochmal ganz kurz zu zeigen, ja, die filzt ja auch durch Ganz durch, der davor schon gegen zwei andere Frauen gut ausgesehen hat. Und dann erfährst du aber, ja, Marsha ist halt nicht so auf dem Level von den anderen Frauen, sondern die ist halt wirklich hier der Superstar gerade, ja. Es geht halt nicht so mit ihr. Insofern gut, aber auch hier rundgelutschtes Ding für mich und nicht weiter in Erinnerung geblieben. Aber auch nicht verkehrt.
Überhaupt nicht verkehrt. Gar nicht. Das ist ja genau der Punkt. Das war jetzt gar kein schlechtes Match, wirklich, ne? Also wir sehen on a weekly basis viel, viel schlimmere Dinge. Es ist alles völlig in Ordnung. Es war halt nur nicht das Highlight, für das ich ein bisschen Hoffnung in mir getragen habe. Das ist alles. Aber war voll basic, war völlig in Ordnung. Und Marsha geht erneut over, was total cool ist, weil wir sie erneut im Halbfinale haben. Und das muss man auch mal sagen, das ist halt trotzdem auch eine ganz coole Geschichte, die weiterhin erzählt wird. Denn Bobby beringt sich ja die ganze Zeit mit Anita Vaughn, mit Stephanie Mays. Davor, das war immer wieder der Fall. Und jetzt bringt er auch, bringt einfach Marsha Slamovic, ja, super, machen wir so, ist geil. Ist auch da wieder der Counterpart und der auch so ein bisschen bösewichtig ist, der so ein bisschen arschlochig ist. Das funktioniert ganz gut. Dafür brauchst du ihn in diesem Turnier auch. Also insofern, schöne Sache. Marsha Slamovic eine Runde weiter. Und danach kam ein Match, bei dem ich keinerlei Erwartung hatte, weil es ist halt es ist ein Mix-Six-Man-Tag und wir wissen alle, da kommen alle zusammen, die irgendwie rausgeflogen sind, mehr oder weniger. Und dann waren Eggleblow gegen Daisuke Sekimoto und Michael Oku, die alle gegen Hector Invictus, Nick Schreier und Thomas Scheier angetreten sind. Thomas Scheier übrigens derjenige, der das Ambition-Turnier gewonnen hat, also der Amerikaner, der erneut hier unterwegs war. Wir freuen uns sehr, ist ja immer schön ihn zu sehen, ein guter Wrestler, bei dem wir auch eigentlich hoffen würden, wenn der mal dauerhaft hier bliebe, weil der würde dem Kader sehr, sehr gut tun. Aber ansonsten war das einfach, es war ein Fun-Catch. Es ging um nichts, es war einfach spaßig, oder?
Ich fand das auch ganz lustig. Ich fand's über zwei Sachen habe ich mich ein bisschen gewundert. Also das Eclat Blanc an dem Tag, nachdem er aus dem Turnier rausfliegt, wo wir eigentlich gedacht haben, da könnte was gehen, gleich in so einem Six-Man-Tag-Match landet, fand ich ein bisschen verwirrend. Wo er dann selber nicht mehr den Pin verholt, weil ich glaube, Sekimoto hat gewonnen, ne? Ich glaube, Sekimoto hat Schreier zum Ausdruck gebracht. Und damit sind wir bei Punkt 2, weil ich fand Schreier und Scheier, das ist sehr schwer auszusprechen.
Schreier und Scheier.
Ja, ich glaube auch deswegen wurde dieses Tag-Team gebucht, weil das irgendjemand Backstage besonders lustig fand. aber ich hätte Schreier gerne auch mal mit, ich weiß, einem Sieg gesehen. Das ist jetzt nicht unbedingt der Charakter, der das braucht, aber ich finde, aus Schreier kannst du langsam mal ein bisschen was machen und ein bisschen was anzünden. Und dann mal gucken. Und bei Scheier nach dem Ambition-Sieg den sofort in einem Six-Man Fun-Match zu sehen, fand ich auch eine etwas komische Entscheidung. Also hat nicht wehgetan, alles fein. Die Umstände fand ich nur ein bisschen komisch an der Stelle.
Ja, es war halt einfach spotty fun und hat irgendwie keine Bedeutung gehabt, so richtig. Aber ja, ich kann es verstehen. Ich meine, es ist auf der anderen Seite finde ich es cool, man will Schreier immer positionieren, man will ihn auf jeden Fall auch bei Karat, selbst wenn er nicht irgendwie im Turnierfeld antritt, irgendwie klar zeigen. Auch Hector Invictus ist ja auch keiner, bei dem wir auf jeden Fall sagen, der muss auf jeder Card stehen, auch wenn der irgendwie was richtig gemacht hat bei der WXW-Crowd in Oberhausen. Der ist over, keine Ahnung, vielleicht reicht es, dass er eine Fahne hat oder so. Also
war in Hamburg auch over.
Also. Und er macht auch die richtigen Moves. Also ich meine, ist ja ein absolut passabler, guter Wrestler und er hat ein paar Moves, bei denen man immer sich drauf freut, ja, ne, wo er irgendwie einmal auf den Kopf springt und das dann dafür sorgt, dass da eine Hebelwirkung entfaltet wird, bei der er dann eine Powerbomb machen kann. Also da sind die physikalischen Kräfte auf jeden Fall groß. Also er ist over im WXW-Publikum und dafür war es natürlich auch gut, ne?
Ja, aber guter dritter Punkt. Ich war ein bisschen komisch, dass der Sieger des Alternate Fourways in irgendwelchen Six-Man-Tech-Matches mit rumtanzt. Gerade vor allem, wenn er sich berechtigte Hoffnung machen kann, weil ja einer von den Verletzten da im Turnier rumspringt mit Leon Slater, der ja andauernd sein Knie gesellt hat wie ein Wilder. Aber muss Hector selbst wissen. Aber ja, ich fand die Zusammensetzung seltsam. Der Rest war okay. Fand es ein bisschen lang irgendwann, aber war schon lustig. Finish-Phase war auch lustig mit den verschiedenen Sachen. Alles okay.
Ja, aber Länge ist trotzdem ein Punkt, ehrlich gesagt. Ne? Denn das war schon eines der Matches, die natürlich Länge in diese ganze Show reingebracht haben.
Ja.
Und weil wir dürfen nicht vernachlässigen, wir reden hier nicht nur über reine Matchzeiten. 17 Minuten war ja okay, aber da bekommt jeder einen richtigen Entrance. Ne?
Ja, das war das Heftige, ja.
Und das dürfen wir nicht vernachlässigen, weil das sorgt dafür, dass alles krass sich in die Länge zieht. Aigle Blanc kommt raus und es dauert. Sekimoto, wir freuen uns, klar. Aber jeder Einzelne hat einen langen Entrance, weil die natürlich auch so zusammengewürfelt sind. Und dann ergibt sich aus 16 Minuten plötzlich, was weiß ich, vielleicht 25. Das ist schon eine Weile. Und dann gibt es ein Match danach und dann wird das Ganze noch viel krasser.
Ja, also ich wollte gerade mal sagen, wir wussten, also als das Match vorbei war, das war ja, glaube ich, das letzte vor der Pause, wenn ich mich nicht täusche, ne?
Ja, es war so halb 10. Oder was war das?
Für 2020 noch 9, meine ich, habe ich auf die Uhr geguckt, als sie zum Merch dann aufgerufen haben. Und du wusstest ja, also von den 4 Matches, die noch kamen, war ja keins dabei, was überraschend gekommen ist. Wir hatten ein TLC-Match im Mainer, da weißt du, das würde es vermutlich nicht in 10 Minuten abgefrühstückt sein.
Nee.
Ahura gegen Psycho Clown war auch klar, alleine schon aufgrund des Entrances, dass es bisschen zumindest gehen wird. Und dann hast du noch 2 andere Matches, also ein Quarterfinal-Match und ein European-Title-Match. Da denkst du natürlich schon so, oioioi, das wird aber ein langer Abend. Und du hast es gerade schon angesprochen. Langer Abend wurde es mit dem Quarterfinal-Match mit Ahura gegen Psycho Clown. Wir haben das volle Match an Entrances bekommen. Das zieht sich jetzt durch den Restabend übrigens durch. Es gibt Entrances satt. Für jeden, der Entrances mag, war das ein super Event. Und bei Psycho Clowns Theme lief, glaube ich, dreimal durch. Und,
dreimal. Es war wirklich komplett
Eskalation. Und mit Kindern ist super dufte. Und das Match ging dann auch. Es hat sich auch ein bisschen gezogen, sagen wir, wie es ist. Ne? Also hätte man vielleicht mal so 6, 7, 8 Minuten runternehmen können. Das wäre nicht aufgefallen. Aber why not? So, Ahura auch mal Kinderbetreuung gemacht. Ist auch schön. Haben wir alles gesehen, wie er kleine Kinderclowns beschäftigt und nicht zusammentritt. Ich bin sehr stolz auf dich, Ahura, das ist so großartig gemacht. Ein lustiges Match, was ja auch, glaube ich, allen gut gefallen hat. Und hat man auch gemerkt, dass Ahura auch einen Stein im Brett hat beim Publikum. Und war alles fein.
Ja, so. Ich finde es total spannend, weil du sagst, er macht nicht den Heel-Move, ne? Er ist nicht böse zu den Kleinen, er schützt die Kleinen im Endeffekt, ne? Er ist, wie wir ja dann mitbekommen haben, waren die Kids von Psycho Clown offenbar zum allerersten Mal im Ring, gerade dann Deutschland, ist auch eine Ehre. Ist auch eine Ehre, dass Psycho Clown Ahura die Kinder anvertraut, ja? Also das ist ja auch jetzt nicht so typisch in der Natur der Sache, ja? Also dass das alles dann so gut funktioniert und das ist, wie du sagst, ne? Auch die Spots, die Ahura dann mit den Kids gemacht hat, das muss auch erstmal passen. Das war auf jeden Fall sehenswert und war wirklich lustig. Es hat aber dann einfach, wie gesagt, insgesamt mit den Entrances, was haben wir gesagt, irgendwie 40 Minuten gedauert, also dann weißt du halt auch, was die Stunde geschlagen hat. Und das war ein langes Match, natürlich was ich aber auch gut finde, was man auch nicht vernachlässigen darf, es hat natürlich zu Uhura nochmal eine neue Dimension gegeben. Denn auf der einen Seite war er komplett er selbst, ne? Es war wild, er war, sag ich mal, gegen den Gegner auf jeden Fall, hat aber die Kids jetzt nicht behelligt. Es war auf jeden Fall so, dass er nochmal eine andere Farbe in seine Turniertage reinbekommen hat. Es waren nicht 3 gleiche Matches oder 4 gleiche Matches. Es waren, genau, waren nicht 4 gleiche Matches, die er bestritten hat. Und das ist total cool. Das heißt, wenn du nur auf seine Matches guckst, war jedes Match ein bisschen anders. Und das fand ich natürlich ganz spannend. Mhm. Und Uhura sah auch nochmal ein bisschen glattgegelter aus. Ich glaube, die Haare waren dann noch eine Stufe höher gepackt an dem Samstag. Also das war für mich, ich fand es wirklich unterhaltsam. Hätte ein bisschen von der Uhr nehmen können, aber wie du sagst, manchmal ist es halt so. Aber wie gesagt, es hat sich dann so weitergezogen und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war das der Karatabend danach so ein busy, ich war dann so durchgespielt, ne? Dann war irgendwie auch schon nach 10, keine Ahnung, war schon 10:30 gefühlt, ja. Und dann war ich dann eigentlich schon durch und dann war One Called Manders gegen Leon Slater zwar da und das ist ein handwerklich echt gutes Match, aber ich hätte es gar nicht mehr so lange gebraucht, muss ich sagen. Für mich, ich war dann halt durchgespielt. Jesper, warst du dann auch mit dem zweiten Wind unterwegs?
Nee, mir hat das, also ich, wie gesagt, ich hatte bei Slater, also das war so eine Paarung, die war für mich so super offensichtlich, weil wir ja auch Menders schon hohe Stücke gehalten haben und klar, Slater hatte diesen Main-Event-Sieg vom Tag vorher gegen den vermeintlichen Favoriten, aber da habe ich mir schon gedacht, das muss an Menders gehen. Gerade mit den Siegern, die wir davor hatten, hat Menders in dieses Vierer-Quartett einfach viel besser reingepasst. Vierer-Quartett, Doppelung. Quartett sind immer 4. Aber in diese Vierergruppe.
Smart Style.
Ich bin mir nicht sicher. Das Match habe ich mir einen Teil nochmal angesehen. Ich hatte in dem Moment, als es passiert ist, das Gefühl, dass die Verletzung von Slater echt ist. Und ich fand es dann on tape auch immer noch, dass es ziemlich danach aussah, also vermutlich, also ich habe inzwischen die Theorie, er ist blöd abgerutscht, aber es war nicht so schlimm und er hat das dann einfach draus gemacht. Wenn es reines Selling war, dann bin ich wirklich beeindruckt, weil wirklich, also live hat das sehr, sehr echt ausgesehen, ja. Das auch vom Tempo und von der Dynamik her. Dann wäre es aber irgendwie, also das ist irgendwie nicht so das Match, wo der jetzt eine Verletzung vortäuschen müsste, ne? Der tritt gegen den Giganten Schlachter an, der da innerwegs auch gutes Standing hat. Da braucht er jetzt eigentlich keinen Grund zu verlieren, sag ich mal, ne? Und mir hat da so ein bisschen die Spannung einfach gefehlt. Irgendwie gerade gemessen daran, dass man ja schon auch ahnen konnte, dass das letzte normale Match des Abends wird, sag ich mal, an der Stelle, war ich da auch nicht so in der Laune mehr für. Und wie du schon sagtest, es war dann noch einfach spät. War aber, glaube ich, eigentlich effektiv ein gutes Match, muss man auch sagen. Guter Sieg für Mendes einfach. Auch gut, dass er den nochmal einen weghauen kann, der den Abend davor einen wichtigen Sieg geholt hat. Insofern alles gut. Aber jetzt war an der Stelle auf der Karte jetzt nicht mehr das, wo ich mir die Finger nachgeleckt habe.
Ja, das ist halt genau der Punkt. Und ich meine, wir haben die ganzen Vorzüge von Slater gesehen, was er für eine Granate sein kann. Da ist es halt für mich immer noch so, mir fehlt manchmal so ein bisschen die Verknüpfung zum Charakter. Weißt du, er ist im WXW-Kosmos unterwegs, aber halt nicht so regelmäßig da, dass ich wirklich eine Verbindung mit ihm habe. Und das hat bei mir dazu geführt, dass das Match für mich egaler war, als es objektiv hätte sein müssen. Weißt du? Und das ist halt so ein bisschen der Punkt. Trotzdem handwerklich super, können wir nicht sagen. Aber das, was danach kam, lieber Jesper, das hat mich ein bisschen ratlos zurückgelassen. Denn es war das WXW European Title Match. Mike DiVecchio gegen Levaniel. Levaniel, wir kennen alle die Geschichte. Levaniel hat den Titel geklaut, die ist als Ananas. Und Mike DiVecchio ist sauer. So, das haben sie gut erzählt. Das haben wir in der Preview gemacht und auch schon dargestellt. Und dann kommt Levaniel raus, voll in Europa-Montur. Mit den Fahnen, Schwenker und Schwenkerinnen, die er sonst noch dabei hatte. Und ja, das war ein cooler Entrance. Und dann Mike DiVecchio in einer Minute squasht er ihn. Er squasht Levaniel und irgendwie hatte ich das Gefühl, als würden wir hier gerade ein Ende von Levaniel sehen. Ich muss sagen, es hat mich ratlos zurückgelassen, weil Levaniel eigentlich davor ja aufgebaut wurde schon als derjenige, der ein bisschen ein windiger Typ ist auf jeden Fall. Aber ich meine, er ist früherer Champion gewesen. Du hast mit ihm einen relativ stringenten Charakteraufbau gemacht und dass du ihn dann so schnell verlieren lässt, natürlich gegen Mike DiVecchio, der ein relevanter Wrestler ist, der ein absoluter Top-Draw, glaube ich, in Oberhausen ist und natürlich auch bald bei All Japan wieder unterwegs ist. Aber mich hat es ein bisschen irritiert zurückgelassen, Jesper.
Ja, das hat mich auch doch einigermaßen verwirrt zurückgelassen, was da passiert ist. Also man kann nach der Story, glaube ich,
schon irgendwie das so ein bisschen erzählen, dass Levanel da jetzt irgendwie nicht groß kompetitiv auftreten muss. Gerade gegen einen Mike D kann man auch immer so ein Sprintmatch machen, wo er dann einfach zusammengedroschen wird. Das passt schon irgendwie ein Stück weit. Aber dass das Ganze halt irgendwie innerhalb von einer Minute vorbei ist, ohne jegliche Chance, ist halt sehr, sehr ernüchternd und lässt mich ebenfalls ratlos zurück. Ich habe auch, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, es sind auch so Levanel, ich glaube, neben Anita Vaughn tatsächlich auch eine von den Personen, die gar nicht in den nächsten Cards zu sehen sind, tatsächlich.
Oh, guter Punkt, ehrlich gesagt, ja.
Und das hat mich dann auch nochmal, hat mir auch nochmal so ein Fragezeichen über dem Kopf gegeben. Also keine Ahnung, ist jetzt irgendwie nicht so die große Story, wo man drauf aufbauen kann, logisch gesehen. Also ich bin froh, dass erstmal Levanel aus dieser Story weg ist, weil ich die schon generell nicht gut fand. Gleichermaßen wirkt es ja so ein bisschen so, als würde der European Title den Shotgun Title vielleicht auch so in puncto Relevanz so ein bisschen ablösen. Insofern ist es vielleicht auch gar kein gutes Zeichen für ihn. Aber ja, ich bin ratlos und fand nicht, also er war ja sehr, sehr präsent im Rahmen dieser Storyline lange Zeit. Insofern erstmal alles gut, aber ja, schon eine seltsame Entscheidung. Ich habe übrigens gerade nochmal parallel geguckt. Wenn ich das richtig sehe, ist Levanel im Mai announced das nächste Mal. Also vielleicht.
Oh, ist ja schon, auch deswegen. Schon ein Stück weit. Ich meine,
Ende Mai.
Ich meine, vielleicht hat er vor, die WrestleMania Weekends mitzumachen in Las Vegas. Wir wissen es nicht. Ja, kann ja durchaus sein, aber. Es hat sich halt nicht so angefühlt, wenn ich ehrlich bin. Ne? Ich meine, momentan ist es tatsächlich so, dass Levanel jetzt zuletzt natürlich also einmal im Monat gecatcht hat. Ne? Mehr war es ja durchaus im Dezember. Also er ist durchaus ein Mainstay gewesen bei der WXW zuletzt. Und ich mag seinen Charakter. Ich mag die Arbeit, die er mit seinem Charakter macht, was ganz wichtig ist. Was tatsächlich auch genau das ist, was ich bei ihm so toll finde, ist die Tatsache, dass er einer derjenigen ist, die bereit sind, Dinge zu verändern, die auch sprechen können, die darüber nachdenken, wie könnte der Charakter sich entwickeln, in welche Richtung kann das gehen, die eine komplette Uniqueness haben, die Tatsache, dass er Levanel ist, nicht nur derjenige ist, der sich in seinem, ja, Europa-Ding irgendwie zurechtfindet, sondern zusätzlich noch der Sigma ist, ne, von dem Prinz der Sterne weg zum Sigma und dann auch Europa hinzufügen, das gefällt mir und da ist viel dabei und umso trauriger finde ich, dass ich jetzt nicht weiß, in welche Richtung es geht. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass jemand wie er auch weiterhin relativ weit oben in den Cards ist, je nachdem, welche Erzählungen es so gibt, aber da stelle ich mir theoretisch schon das ein oder andere vor. Wir hatten ja vor einiger Zeit auch so mal eine Ersterzählung mit Ahura, die beiden sind ja öfter aufeinander geprallt, da könnte ich mir wieder was vorstellen, aber vielleicht auch eine ganz andere Richtung, wirklich eine ganz andere Richtung, ebenfalls möglich bis gut und ja, da hoffe ich, dass es so kommt und die Hoffnung ist mir aber so ein bisschen kaputt gegangen, nachdem er so schnell gegen Mike D, der natürlich ein krasser Charakter ist, eine krasse Erscheinung ist, auch bei der WXW auf einem super Standing ist, aber da ist es mir so ein bisschen, ja, kaputt gegangen, will ich meinen. Ja, so anders kann ich es nicht sagen. Liebe Leute, sagt ihr mal Bescheid, wie ihr das fandet, ob die Sache mit Levanel für euch einleuchtender war. Für mich war es jetzt ein bisschen traurig, muss ich sagen.
Ja, ich hab's auch eher, fand das einen ziemlichen Downer auch an dem Abend.
Ja, und nicht nur, weil wir Fanboys sind, sondern weil wir irgendwie auch das Gefühl hatten, da hat sich irgendwas, ja, zu schlagartig erlegt. Wir wissen nicht, ne? Ich meine, natürlich, die Uhr war spät zu der Zeit und es war klar, es wird noch etwas kommen, es wird noch eine Schlacht folgen. Und die Schlacht, ja, eine Schlacht war es dann auch. Tables, Ladders and Chairs, der Main Event des zweiten Tages um die World Tag Team Titel, gehalten damals noch von Youngblood, mussten ran gegen die High Performer Limited, gegen Planet Gojira und die Big Bucks. Und wer hat gewonnen? Die Big Bucks, also Alex Duke und Norman Harras, haben das Match gewonnen, nachdem ja in Hamburg sie schon ganz, ganz knapp dran waren. Zwischenzeitlich gab es auch einige Niederlagen, aber manchmal, soll ich sagen, läuft man nicht nur nach oben, manchmal fällt man auch nach oben. Und jetzt sind sie ganz oben angekommen mit den Tag-Team-Titeln, die sie jetzt zum allerersten Mal halten. Jesper, wie war dein Gefühl bei diesem Match?
Also erstmal freue ich mich über den Sieg. Ich habe ja davor gesagt, dass ich es ein bisschen komisch fand, dass wenn man ihnen das jetzt gibt, auch wenn sie davor so anhauen, ein bisschen knapp dran vorbeigeschrammt sind, wie zuletzt in Hamburg. Hamburg war ja schon sehr ausufernd erzählt von dem, wie sie sich da durchgeschummelt haben zu dem Falls-Finish und so. Da bleibe ich auch so ein bisschen bei, aber trotzdem ist das in meinen Augen, wenn gerade insbesondere die Youngblood jetzt vielleicht auch mal langsam dem Ende ihres Wegs wie Aufenthalts vielleicht entgegengehen könnten, glaube ich, eine gute Wahl. Fall. Die sind als Champions auch so ein bisschen gut durcherzählt worden. Ich finde, da muss man jetzt nicht ewig lang drauf aufsetzen. Planet Gojira ist viel zu früh und High Performer Limited, da fehlen mir die Worte. Insofern passt das alles schon. Und, wow. Ja, also ich finde, da sind Alex Duke und Norman Harris schon die würdigen Champions. Ob das jetzt ein Main-Event-Match war, weiß ich nicht. Kann jeder für sich selbst entscheiden. Aber als Champions finde ich die eine gute Wahl und hätte mir dann eher gewünscht, dass man die davor noch ein bisschen sauberer aufgebaut hätte tatsächlich. Aber das passt schon. Also
bin ich bei dir.
Norman zieht den Karren eh sowieso.
So ist es tatsächlich. Bin aber trotzdem auf jeden Fall bei dir. Ich finde, das sind die absolut richtigen Champions. Insbesondere auch, ich hätte ganz ehrlich, jetzt auch in Ordnung gefunden, die beiden Big Bucks gegen Youngblood nochmal und nur die beiden in einem Main Event hätte ich auch, Tables, Ladders and Chairs, auch in Ordnung gefunden, weil ich fand, dass das irgendwie etwas war, was für mich viel hergegeben hat. Ich habe das Gefühl gehabt, dass die Big Bucks auch immer besser harmonieren. Also Alex Duke und Norman Harris, die kommen gut klar miteinander. Das funktioniert. Und Youngblood, ich muss sagen, die hat einen tollen Run und man kann der WXW nicht vorwerfen, nicht genügend auf Tag Team Wrestling gerade Wert zu legen. Denn es ist etwas, was sie wirklich durchgezogen haben. Mit Youngblood auch eine super Titelverteidiger auch gehabt. Gute Matches gehabt. Ist total viel wert für alle Seiten, glaube ich. Für Youngblood, aber auch für uns, dass sie diesen Run jetzt in der WXW hatten. Mal gucken, ob oder wie weit der noch geht. Vielleicht geht es bald wieder nach Japan, das wissen wir nicht. Aber wir werden irgendwann sagen können, cool, die beiden waren auch hier und sie haben einen schönen, guten Run gehabt. Jetzt die Big Bucks, die neuen Champions. Für mich eine Situation, auf die ich nochmal näher eingehen will, die mich so ein bisschen frustriert hat. Ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich viel mehr vom Match gesehen. Also die sind alle groß gewesen und das sind alles ganz so schön lange Lulatsche. Aber viel der Action fand nicht im Ring statt, sondern fand neben dem Ring statt. Und das ist klar bei einem Tables, Ladders and Chairs Match, aber es ist trotzdem eine Schwierigkeit, die eine große Halle mit vielen Menschen mit sich bringt und sie ist nicht optimal gelöst worden. Wir wissen mittlerweile, es gibt den Livestream. Der Livestream läuft bei Triller TV, der Livestream läuft auch bei YouTube. Ist es nicht irgendwie möglich, selbst mit ein wenig Verzögerung nochmal darauf zu gucken, was da gerade stattfindet? Ein Screen würde reichen, um, glaube ich, viele Leute das Leben nochmal einfacher zu machen, weil ich muss sagen, das hat dann für mich nach einem langen Tag, nach einem wirklich langen Tag mit vielen Matches, vielen Entrances, noch ein bisschen mehr die Stimmung rausgesaugt. Darüber würde ich ganz gerne mal zu denken geben. Ein Screen irgendwo positioniert, wäre schon cool.
Ja, sehe ich exakt genauso. Ich weiß nicht, ob dabei was zu gesagt worden ist, ob das aus technischen Gründen irgendwie nicht möglich ist, aber gerade in dem Match, ich glaube, es gab im Endeffekt einen oder zwei Spots im Ring, der Rest war außerhalb und das war dann halt irgendwann schon anstrengend, also ich habe mich irgendwann auch in Bewegung gesetzt und habe noch versucht, wir standen ja quasi hinter der Hardcam, dass da, wo wir stehen, nicht für unsere Augen gecatcht wird, ist geschenkt, ja, das ist völlig in Ordnung so und völlig richtig, es soll ja hingehen, wo die Kamera ist, insofern passt das. Ich bin dann aber, erstmal standen bei uns auf der Seite ja auch sehr, sehr viele Leute, die nichts gesehen haben. Dann bin ich links da auf die Treppe beim Eingang quasi hoch. Auch von da hat man nicht so wahnsinnig viel gesehen tatsächlich. Also das war schon ein bisschen schwer und da hätte ich mir auch gewünscht, dass man halt irgendwie einen Screen hat, im besten Fall den direkt beim Entrance oder so, wo man das Ganze eben ein bisschen verfolgen könnte. So war es dann eben bis auf die ganz, ganz großen Spots, wo man jemanden von der Leiter oder halt im Ring mal gesehen hat. Echt schwer zu verfolgen. Ansonsten bin ich da auch komplett bei dir.
Ja, es ist gar nicht bös gemeint. Das sind halt so Situationen, bei denen ich mich ertappe, dass ich sowieso merke, dass wir hier sehr, sehr viel Action außerhalb des Ringes haben. Das setzt sich übrigens auch am Sonntag noch fort. Und es war total oft so, dass außerhalb des eigentlichen Ringes viel Action passiert ist. Und dann muss man mal über Lösungen nachdenken. Das ergibt sich ein bisschen anders in kleineren Hallen. Jetzt war die Halle relativ groß. Wir kennen sie. Sie braucht es. Du brauchst es auch. Da waren wieder über 1000 Leute. Was man auch sagen muss, wir tun das immer als Selbstverständlichkeit ab. Das war keine Selbstverständlichkeit. Auch wieder über 1000 Leute in einer sehr schönen Halle. Also mir hat auch das Setting wieder echt gut gefallen. Wir haben noch gar nicht über das Design gesprochen mit dem großen Screen. Das war schon ordentlich, Jesper, oder?
Es war ordentlich, genau. Also ich fand es weniger unique als manche, die sie in der Vergangenheit hatten, aber es war ein gesetztes und sehr cooles Setting, fand ich auch. Hat toll ausgesehen und schöne Farbgebung, die auch nach 3 Tagen nicht so anstrengend war tatsächlich.
Ja, muss man sagen. Also dementsprechend, das war der zweite Tag und wie gesagt, ich glaube, man hört es bei uns so ein bisschen raus, wir waren vielleicht alle so ein bisschen überspielt, durchgespielt, trotzdem war der zweite Tag, ist uns ein bisschen schlechter in Erinnerung geblieben, wir haben wenig gesehen, aber das absolute Highlight, Norman und Alex haben jetzt die Titel. Jetzt geht die Regentschaft los, wir werden gleich noch über die beiden sprechen, gehen aber jetzt erstmal zu Tag 3 und der Tag 3 ist natürlich der finale Tag, der Tag, an dem wir uns einiges erhoffen und ich muss auch sagen, es wurde gleich geliefert, denn das erste Match des Abends war One Cold Manders gegen Marsha Slamovic und Jesper, wie hast du dieses Match gesehen?
Fand ich sehr cool. Ich hatte mir schon gewünscht, dass das hoffentlich kein Marathon wird, sondern eher ein bisschen knackiger in der Erzählung tatsächlich wird. Und das ist es dann ja tatsächlich eigentlich auch größtenteils gewesen an der Stelle. Ich fand das eigentlich sehr, sehr rund von vorne bis hinten. Ich fand das Finish cool. Ich fand, das war auch eine logische Erzählung tatsächlich mit Mascha, die sich an dem Typen abarbeitet, aber dann an der Physis halt weitestgehend scheitert, was ja auch voll in Ordnung ist, gerade bei Manders, wo sie dann einfach nicht mehr gegen ankommt und ich war sehr happy, dass das so ein relativ kurzes Match tatsächlich war, also wirklich auch eins der kürzesten des Wochenendes, ja, glaube ich sogar. Aber das war genau das Richtige. Also das war so ein ganz blazing, alles raushauen und dann walzt der dich halt platt, weil es nicht ganz reicht. Und genau so musste man dieses Match machen. Ich fand das sehr
gut. Ich fand es eine tolle Erzählung. Also ich muss wirklich sagen, du hast gemerkt, die beiden kennen sich, die Chemie hat gestimmt. Ich fand die Härte dieser Begegnung war herausragend. Wie die sich beiden mit Clotheslines, mit Lariats behakt haben. Wie dann auch der Blutverlust irgendwie von Marsha. Ich hatte erst gar nicht gedacht, ist das jetzt Absicht? War das jetzt irgendwie einfach nur blöd aufgekommen? Keine Ahnung. Es hat alles gepasst zu dieser Erzählung, dieser kurzen, knackigen Erzählung. Das war für mich ein super Start in den Abend, ein richtig toller Opener. Und Manders hier weitergekommen, klar, ich hätte es auch geil gefunden, Marsha vielleicht im Finale zu sehen, wäre total cool gewesen. Wir wussten natürlich, okay, es wird jetzt schon, als ich dann mitbekommen habe, es ist Manders gegen Marsha, war mir klar, dass Manders irgendwie weiterkommt, weil die Erzählung schon irgendwie so eine Vorstellung, war schon einigermaßen klar, wo es hingeht, war trotzdem eine schöne Ansetzung. Also ich glaube, man musste sagen, es war einer der besseren, vielleicht sogar besten Matches an den drei Tagen. Hat mir gut gefallen. Marsha, bitte komm bald wieder. Ich freue mich immer, wenn du da bist. Muss ich wirklich tatsächlich sagen. Ist ein großer, großer Gewinn und ich finde das total geil. Die haut Lariats raus. Ich würde mir alles brechen. So, ist ganz ehrlich, ich würde mir alles brechen. Ich würde komplett wehtun. Ja. Genau. Und dann ging das zweite Match weiter, nachdem One Cold Manders ins Finale eingezogen ist. Ging es natürlich darum, wer wird denn der Zweite? Oder ja, wer wird der Zweite? Und Ahura kämpfte gegen Lawrence Roman und hat diesen Platz dann für sich geholt. Lawrence Roman konnte sich nicht durchsetzen gegen Ahura. Ich fand, das war ein gutes Match. War nicht so gut wie das erste, fand ich. Aber es war trotzdem total solide. Hätten wir auch noch mal ein bisschen kürzer machen können, aber war trotzdem eine gute Action. Ich muss nur sagen, so manchmal hat mir so ein bisschen die Struktur gefehlt in dem Match.
Ja, das ging mir tatsächlich auch so. Ich fand, das waren, ich habe nicht ganz verstanden, in welche Richtung das Ganze geht. Also ich dachte am Anfang, das wird ein richtiges Hau drauf Ding. Dann kam das Tempo aber wieder ein bisschen raus und irgendwie hat man so ein bisschen aufs Gaspedal gewartet so ein bisschen und dann kam das Schlussfinish relativ zackig. Fand es aber auch rund. Also insofern völlig in Ordnung. Ja. Alles gut. Bisschen anders gelaufen, als ich es mir gedacht habe, so, aber völlig patent und auch für Ahura ein cooler Sieg. Ich fand, da hat sich das super gut durchgetragen, dass dieses Win-Trading, sage ich jetzt mal, ne, dass Lauri da den Sieg gegen Tischer geholt hatte und dann Ahura dann jetzt um die Ecke quasi auch nochmal gekrönt wird als Finalist, fand ich völlig in Ordnung.
War das auch ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass Lauri so ein bisschen hillischer unterwegs war. Also, hat man schon gemerkt und wollte dann auch, dass Ahura seine Neutralität oder sein Selbst besser durchbekommt und ich fand, Lauri dann so ein bisschen in der Heel-Rolle zu sehen, hat mir ganz gut gefallen, ne?
Total. Also war nicht sogar auch der eine Spot? War das nicht auch ein Callback zum Tihani, zur Tihani-Verletzung mit dem Move von oben?
Ja, tatsächlich. Ja, genau.
Ich dachte, das wäre auch so ein bisschen darauf angespielt gewesen. Hat sich Lauri auch dazu entschlossen, das zu machen dann, trotz kurzem Zögern. Insofern, auf jeden Fall ein bisschen heelische Rolle eingenommen. Was fand ich auch gut war, weil Ahura wiederum seinerseits im Viertelfinale die leicht antagonistische Rolle gegen Psycho-Clown angenommen hat und ihm da ja die Bühne weitestgehend überlassen hat. Insofern fand ich es nochmal cool, das da so nachzuschärfen und Ahura auch nochmal ein bisschen sympathischer zu positionieren. bevor es dann ins Finale ging.
Hat mir super, ja, super gefallen, wie man mit diesen Charakterdynamiken umgegangen ist. Und ja, ich freue mich, Lauri zumindest im Halbfinale gewesen und Ahura zieht damit in das Finale ein. Das heißt, es war dann schon klar, Juan Cold Manders gegen Ahura im Finale. Und das ist ja so ein bisschen auch das, was wir beide mit Strigger ja so besprochen haben. Die einen haben sich auf Ahura festgelegt, ansonsten wurde sich auch Juan Cold Manders festgelegt. Also das waren auch tatsächlich die beiden Finalteilnehmer. Wir werden gleich über das Finale sprechen. Aber es gab noch ein paar Matches dazwischen. Mio Yamashita hat ein Match gehabt gegen Anita Vaughn. Hier muss ich leider sagen, dass mir so ein bisschen aufgefallen ist, dass die beiden nicht so ganz super zusammengepasst haben. Man merkt ja Yamashita an, welche Qualität sie hat, was sie für eine tolle Wrestlerin ist. Aber so mit Vaughn, ich weiß nicht, ob Vaughn vielleicht noch ein bisschen grün ist in gewissen Situationen, aber so richtig geklickt hat es nicht, obwohl ich mich am Anfang richtig darauf gefreut habe. So richtig delivered, muss ich sagen, hat es für mich nicht, Jesper.
Ich habe bei diesen Fly-In gegen Homegrown Talents einfach immer dasselbe Problem, dass halt keine Spannung aufkommt. Gerade wenn du das Gefühl hast, es kann auf gar keinen Fall irgendwie auf den Sieg für Homegrown Talent hinauslaufen. Anita Vaughn hat an dem Wochenende erst im Karat verloren, dann den Shotgun-Title verloren, zwar nach einem Sieg gegen Mudo, aber den ist sie auch losgeworden. Dann geht's gegen Yamashita, wo es auch relativ klar war, dass da jetzt nicht viel bei rumspringt. Die verliert halt auch nicht viel, logischerweise. Und dann weiß ich halt irgendwie auch nicht, wie man das Publikum dazu bewegen will, jetzt groß für Anita zu sein, abgesehen davon, dass man sie halt kennt. Ja. So. Und das war alles patent und cool, aber es ist halt ein Match so ohne jede Stakes da drin und so geht's dann halt auch vorbei, finde ich.
Ja, ich finde, es ist genau das und es ging halt vorbei und ich meine, klar, Yamashita war jetzt da mit dieser Europa-Tournee, war ja davor bei Eve und war dann noch in Spanien auch, da hat sie dann gegen Amal gewonnen, ne? Es ist halt klar, tritt halt an und das ist auch ganz cool, aber ist schon klar, wer Sieger ist. Ja, ich fand's, ja, irgendwie war es trotzdem ein bisschen traurig für mich, weil ich mir echt viel von der Yamashita erhofft habe und hätte irgendwie gedacht, ach, vielleicht sie irgendwie in eine andere Paarung zu stecken, die mehr Biss hat. Leider ist es nicht dazu gekommen, deswegen ist es dann so durchgelaufen, es waren dann irgendwie 14 Minuten. Und erneut, was mir auch auffällt und was ich nochmal kurz erwähnen muss, dann, ja, ich weiß, dann bin ich auch ruhig. Die Theme-Thematik ist halt eine, die dann irgendwie noch negativ sich auswirkt. Natürlich kennt nicht jeder Yamashita, nicht jeder hat diese Themes im Kopf, aber es war keine einzige Musik, die man halt gekannt hat. Und man kannte ihre Musik nicht und das ist dann irgendwie ein bisschen off, weil wenn du jemanden wie sie bookst, die eh nicht von allen Leuten bekannt ist, nicht jeder kennt sie, aber es gibt ein paar Diehards, die gerade zur WXW kommen. Und sich dann auf das Gesamtpaket freuen. Und dafür kann die WXW gar nichts. Ich glaube, das ist einfach eine rechte Frage. Das ist dann irgendwie eine Schwierigkeit. Aber ich will es trotzdem erwähnen. Du hast dann 20, 30 Leute, die sich wirklich auf diese Wrestlerin freuen, so richtig. Und die gehen dann aber total ab, wenn sie ihren gewohnten Ablauf mitbekommen. Wenn sie die Theme hören, die sie vielleicht mitsingen können, die sie mitchanten können, die sie vielleicht irgendwie, ja, nochmal in diesen Modus bringen und zünden dann mehr Leute an. Und das, da allein durch so eine fehlende Musik, ist dann halt nicht gegeben, Jesper.
Nee, geht mir exakt genauso. Ich fand die Theme, die sie für sie gewählt haben, gar nicht mal verkehrt, aber es ist trotzdem was anderes. Und ich finde, gerade bei den japanischen Wrestlern, wo da meistens irgendwie ein cooles Titellied ist, was irgendwie auch auf den jeweiligen Wrestler einfach cool passt und irgendwie so eine eigene, lustige, verschrobene Art ja meistens irgendwie auch hat, finde ich das einen Riesenverlust. Es ist, wie du sagst, wird es einen nervigen und unbefriedigenden Grund dafür geben, warum man das macht, wie man das macht. Aber es ist trotzdem ein Downgrade, gerade wenn man so einen Charakter nur einen Tag da hat, wo es einfach schön ist, wenn alles zusammenpasst von der Präsentation her. Und das ist dann halt in den Fällen nicht unbedingt so. Und ist schade. Ich hoffe, wir können das in Zukunft irgendwie ein bisschen ändern. Aber ganz ehrlich, bei den Dingern denke ich mir dann auch so, dann kannst du es auch auf on tape overdubben. Dann ist es auch egal. Dann kannst du uns in der Halle das richtige Theme geben und dann online von mir aus einfach das andere Ding drüberlegen und drüber kommentieren lassen. Und dann höre ich das da nicht, aber hätte ich dann zumindest in der Halle den zusätzlichen Effekt. Ob dann irgendwelche Leute on tape da den Eurodance-Quatsch hören, während es ein bisschen geklatscht wird, das finde ich dann wirklich wurscht.
Finde ich gut, dass du das nochmal anbringst. Wäre vielleicht so eine ganz gute Mischlösung, die man angehen könnte. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Danach ging es weiter mit einem, ja, Lucha Rules Six-Man Tag Match. Die sind ja tatsächlich einfach total typisch für Karat. Ich fand, es war eine unterhaltsame Partie. Ich muss dazu jetzt nicht unfassbar viel sagen. Für mich ist es total schön gewesen, so Saya nochmal zu sehen. Ne? Das fand ich total lustig und cool. Ich will so Saya viel öfter im WXW-Ring sehen. Der war ja sonst eigentlich nur bei Ambition richtig am Start. Hat da aber nochmal angedeutet, welche Qualitäten er besitzt. Der Spanier, der ja unter anderem ja auch einfach bei Rev Pro ja schon echt auf einem super geilen Niveau ist. Also so Saya und Michael Oko, die beiden Rev Pro-Athleten gegeneinander. Psycho Mike ist extra aufgetreten, der sonst auch bei keinem Karat-Tag davor dabei war und hat natürlich die Massen wieder in der Halle bewegt. Es war ein Fun-Match, Jesper.
Ich sehe das weitaus negativer als du.
okay, wow.
Ich fand das komplett fehlplatziert. Also ich fand gerade nach dem Six-Man Tag am Vortag teilt sich ja auch mit gleicher Besetzung, muss man ja auch nochmal sagen. Ne? Also Oku und Nick LeBlanc waren ja davor auch schon im gleichen Team. Dann quasi mehr oder weniger an der gleichen Stelle auf der Card nochmal den gleichen Matchtypus zu bringen. Ebenfalls nicht in der Zusammensetzung, wo man sich jetzt groß die Finger nachleckt. Gerade in Anbetracht dessen, dass wir später noch ein Six-Man-Tag-Match bekommen, finde ich nicht so pralle. Also es war lustig, der Comedy-Part war ganz unterhaltsam und ganz schön, aber der Rest hat mir da nichts gegeben, hat mir zu lang gedauert mit fast 20 Minuten, fand ich viel zu krass. Mhm. Die Psycho-Kleine-Nummer war für mich an dem Tag ehrlicherweise auch größtenteils durch. Ich hätte gerne einfach von mir ein Four-Way gehabt. Hätte es mir schon deutlich besser gefallen, tatsächlich.
Oder Sitochi ist nicht mehr da, was willst du?
Naja, das hat es ja früher auch nicht abgehalten. Aber also einfach, dass wir nur quasi Singles-Matches und Six-Man-Tags bekommen haben, und ein TLC-Match natürlich mit den Tag-Teams, wenn wir nicht aus dem Vorlassen, aber das war mir zu derbe, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich kann es nachvollziehen und es ist halt, was mich so ein bisschen irritiert zurückgelassen hat, ist die Tatsache, dass du Sosaya hattest, der natürlich in dem WXW Kosmos noch nicht auf diesem Niveau ist, klar, verstehe ich, aber du hattest Michael Oko, du hattest Aigle Blanc und gerade Michael Oko ist ja ein einfach international bekannter Name, der bei Großbritannien einer der Top-Namen ist. Hätte man da nicht irgendwas machen können, um so ein bisschen anzudeuten, dass die woanders Big Thing sind? So, weil Sosaya bestreitet einen Banger nach dem anderen gerade. Nicht nur bei Noah, sondern natürlich auch, aber natürlich auch bei RevPro. Ich meine, letztens jetzt allein gegen Leon Slater dieses Six-Minute-Ironman-Match gehabt und da läuft vieles in die richtige Richtung. Und da habe ich mir gedacht, wäre das nicht irgendwie alles mal andeuten können, wäre es nicht cooler gewesen, dem irgendwie noch eine Stipulation zu geben, irgendwas beizumessen, aber natürlich musst du es dann auch besser erklären, aber irgendwie wäre es cooler gewesen, aber gut, wir können es nicht ändern, ich glaube, so ganz überzeugt waren wir nicht und du ja noch weniger.
Ja.
Genau, weiter ging es mit einem Match, denn es stand eine Titelverteidigung an von dem neuen Champion Mike DiVecchio, der WXW European Champion ja geworden ist einen Tag zuvor und der hat ihn verteidigt, den Titel in 15 Minuten gegen Leon Slater. Leon Slater, der trotz diesen Verletzungen, die wir ihm angedichtet haben, immer nochmal unterwegs war und hat auch an diesem Tag wieder gesellt wie ein Weltmeister und das Match war tatsächlich sehr, sehr schön. Es ist halt so ein bisschen so das Ding, es besteht keinerlei Zweifel, dass Leon Slater den Titel nicht gewinnt. Es ist halt ein bisschen schwierig. Also es war, weißt du, das sind so Ankündigungen, wo du gleich weißt, okay, ist doch klar, wer gewinnt und das ist so ein bisschen schwierig.
Ja, kann ich nur genauso unterschreiben. Also es war Dead in the Water, als die Leute rausgekommen sind für mich. Und ich habe ja gesagt, ich habe mit Mike DiVecchio mein Frieden ein Stück weit gemacht. Aber so weit geht Liebe dann noch auch nicht, dass ich mich jetzt darüber freue, dass er dann irgendwie nochmal gegen den letzten Gast da antritt. Hat mir wenig ergeben, ist mir wenig in Erinnerung geblieben. Und kann ich deinem Urteil auch wahrlich nicht viel hinzufügen. Also war jetzt nicht unbedingt das Match, was da für mich noch mit auf die Card gehört hat, was da irgendwie aufgewertet hat. Aber ja, sei es drum. Titelverteidigung von dem Titel an Tag 3 ist natürlich in Ordnung. Also ich finde es halt wirklich irgendwie augenscheinlich, dass, so wie der European-Title platziert wird, dass der neue Shotgun-Title irgendwie ist. In ganz vielerlei Hinsicht. Aber ansonsten ist das passiert und dann war auch gut.
Ja, du hast den Titel angesprochen, und zwar den Shotgun-Title. Und da können wir ja jetzt schon sagen, ihr werdet es wahrscheinlich schon gesehen haben, der neue Titelträger ist nämlich nicht mehr Anita Bond, der hat den Titel verloren. Und der neue Champ ist der gute Joseph Fenech Jr., der sich bei dem Shotgun-Bonanza den Titel gesichert hat. Ja, und ich glaube tatsächlich, dass so ein bisschen die Rollen getauscht wurden zwischen den beiden Titeln. Also der European-Titel wurde gepusht und wird gepusht. Und das hat man auch gemerkt, dass er gepusht wird, denn was war? Richtig. Wir haben gesehen, dass ein neuer Wrestler, beziehungsweise ein neuer Alter, wieder zurückgekehrt ist, und zwar Metehan. Metehan ist zurück, direkt nach dem Match, nach der Feierei von Mike DiVecchio ist er im Saal erschienen. Bisschen neue Theme, bisschen bunter alles. Sonst war ja so das große Thema bei Metehan blau und schwarz mit weißen Akzenten, und diesmal ist ordentlich rot reingekommen. Metehan mit neuer Robe erschienen, sah wunderbar schnieke aus, hat mir gut gefallen und hat uns dann relativ viel erzählt, lieber Jesper. Es war eine relativ lange Promo. Ich glaube, er hat auch zweimal das Gleiche erzählt.
Und ja, wir haben eine Schleife gedreht, ja, im Gespräch, das ist mir auch aufgefallen.
Es muss so gewesen sein, da war eine Schleife dabei und das war auch nicht alles perfekt. Aber ich habe hier ein Gefühl gehabt, das ich ganz, ganz selten bei Metehan hatte, gerade in der letzten Zeit, ein Gefühl von Authentizität, ein Gefühl von einem echten Metehan, der mir gerade eine Geschichte erzählt und sein Pain ernsthaft in diese Worte bringt. Und das ist etwas, das fand ich gut, denn wir haben uns immer gefragt, was ist los mit Metehan? Ja, Metehan nach seinem Aufstieg, nach seinem Karatsieg 2019, wo er noch nicht fertig war. Das muss man auch mal sagen. Ja, wir tun immer so, Metehan, oder viele tun dann immer so und sagen, ja, der war dann ganz oben. Ja, der war ganz oben, aber der war auch deswegen ganz oben, weil da ein ordentlicher Push dabei war. Ich glaube, hat er nicht damals sogar gegen Walter das 16 Karat gewonnen? Also da war Walter auch maßgeblich dann beteiligt, dass das auch alles so gut aussah. Und danach kam nicht mehr ganz so viel. Da war er als Lucky Kid dann noch eine Weile relativ weit oben und dann ist nicht mehr ganz so viel gekommen. Natürlich kam auch Corona dazu und dann gab es ja nochmal diesen kurzen Breakout mit Ezel in der Corona-Zeit und dann ist aber viel irgendwie versandet. In Berlin war er zeitweise noch GWF-Champion, aber auch da habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass wir das Beste gesehen haben, und es ist eine wichtige Situation dazu gekommen, die man in der Erzählung nicht vernachlässigen darf, denn Metehan ist dann zur WWE gegangen als Theoman und ist dann bei NXT UK rumgeturnt, hat da ein bisschen was gemacht. Ich will mal so sagen, ich fand es ein bisschen zu früh und dementsprechend jetzt mal vielleicht die letzte Chance.
Ja, also jetzt zumindest aus dem Momentum noch so ein bisschen zu nutzen, dafür bestimmt letzte Chance ist ein hartes Wort. Es haben Leute schlimmere Karrieren gehabt als Metehan. Aber ich auf jeden Fall in der WXW, also jetzt um noch so ein bisschen den Main-Event-Status abzugreifen, da wird es jetzt Zeit. Mhm. Die Promo fand ich ein bisschen wild und ein bisschen pathetisch, teilweise auch an vielen Stellen. Das war ein bisschen drüber. Auch mit der Frau, die ihn nicht wiedererkannt hat. Und dann den European-Title ins Auge zu fassen, habe ich jetzt auch ehrlicherweise nicht ganz verstanden, warum ausgerechnet den. Aber sei es drum. Er hat jetzt erstmal ein Ziel, ist fein. Ist bestimmt auch wrestlerisch eine Bereicherung. Ich bin gespannt, wohin das geht. Gucken wir mal. Ich bin da relativ unbefangen, was das angeht. Also ist jetzt einfach schon echt lange, lange, lange her, dass wir bei der WXW gesehen haben. Darum ist das jetzt für mich kein so ein super quick win an der Stelle. Ich möchte das auch erstmal wieder sehen, dass da was da kommt und wie gut das ist. Mhm. Aber von der Leistungsdecke, die er mitbringt, natürlich auf jeden Fall eine Verstärkung für die Promotion. Also da gerade in der Upper Midcard bis Main Event noch ein paar Leute zu haben, die da was mitbringen, die TV-Erfahrung haben, lange in der Promotion mit dabei waren und auch gut mit verschiedenen Gewichtsklassen umgehen können, auf jeden Fall eine gute Ergänzung.
Ja, du sagst ja, es ist total gut. TV-Erfahrung hat er ja durchaus gehabt, auch zuletzt bei TV Total ja zu sehen gewesen. Und ja, ich habe die Hoffnung, dass Metehan, der ehemals Lucky Cat hieß, damals, wie gesagt, ich habe 2019 angesprochen, da hat er damals Timothy Thatcher besiegt, hat Axel Dieter besiegt, hat im Semifinale Ilya Dragunov besiegt und im Finale Walter besiegt. Holy Guacamole, ey, wenn du dir überlegst, was das für eine Liste an Leuten ist, ja, da, Chapeau. Also da hat er wirklich das WXW Main Treatment bekommen, das kann man wirklich genauso sagen. Und ja, jetzt ist er noch in Deutschland und ich glaube, dass da das Ding ist. Ich glaube, dass da ein Dorn ist, was ihn irgendwie juckt. Und jetzt muss er uns das halt zeigen. Jetzt muss er uns zeigen, dass er wirklich bereit ist wieder für den nächsten Schritt. Man darf natürlich auch nicht vernachlässigen, gerade jetzt ist die WXW auch wieder natürlich ein Teich mit voll mit Talenten. Und wir wissen, dass Jim Smallman am Wochenende wieder da war bei der WXW, zumindest offenbar am Sonntag. Und das war ja dementsprechend ein Sonntag. Und dann habe ich natürlich auch immer die Befürchtung, dass die WWE da schon wieder Talente späht und dann ganz schnell die Leute wieder wegholt. Keine Ahnung, ob das ein Ansinn ist, so schnell wie möglich wieder irgendwie gesigned zu werden. Aber um gesigned zu werden, musst du dich wieder ins Rampenlicht catchen. Und da habe ich ernsthaft das Gefühl, dass Lucky oder beziehungsweise Metehan in dieser Dimension, in der Charakterdimension endlich mal eine Schippe draufgelegt hat. Ich bin sehr gespannt, was passiert. Es war zumindest etwas, was in Erinnerung bleibt. Und ich kenne viele Matches nicht mehr von Metehan, die in einer Gleichförmigkeit bestritten wurden. Auch in einer Intensität, die ich dann eher so als gleichförmig betrachten würde, dass ich dann halt sage, mir ist nicht viel in Erinnerung geblieben. Das ist jetzt die Chance. Bitte nutze sie, auch wenn es um den European Title ist, der jetzt offenbar das neue Ding ist.
Ja. Ja.
Genau. Und dann, also wie gesagt, das war schon zumindest denkwürdig und war spektakulär. Und dann gingen wir weiter in ein Match, was erneut ein Six-Man-Tag-Team-Match war. Und ja, ich sag mal so, es fing ja alles früher an, die Show. Insofern war ich noch gut wach. Aber es ist halt wieder Pre-Main-Event. Planet Gojira ist plötzlich auch wieder da und Elia Bloom ist auch dabei. For whatever reason gegen die Astronauts und Daisuke Sekimoto. Die Astronauts und Daisuke Sekimoto ist eine Paarung, ein Zusammenfügnis, was ich mir auf jeden Fall gut zusammenrechnen kann. Bei dem anderen, lieber Jasper, weiß ich nicht so genau.
Also erstmal stört es mich enorm, dass Bloom wieder ein Egalo-Match hat. An der Stelle. Das hat mir schon mal nicht gefallen. Das zahlt so ein bisschen auf das ein, was wir vorhin zu dem Match an Tag 2 auch schon gesagt haben. Das war für mich schon mal tatsächlich auch wieder ein Downer, weil ich finde, das ist auch wieder so ein Match, wo er nichts holen kann, wo es sich abnutzt und wo der Charakter auch so komisch mit dem mit Planet Gojira crasht, ohne dass es da irgendwie so richtig Bezug drauf genommen wird an der Stelle. Ich find's auch immer ein bisschen blöder, wenn so. Ich habe das Gefühl, das war in der Vergangenheit auch anders, wenn Leute so aus Main-Events von Tag 2 an Tag 3 reaktiviert werden für was anderes. Das gefällt mir nicht. Ich finde auch Leute, die in einer Karate-Runde, in der zweiten Runde rausfliegen, wenn sie nicht absolut gigantische Superstars sind, dann möchte ich die ehrlich gesagt nicht unbedingt an Tag 3 nochmal sehen. Das ist dann immer so, das kriegt dann immer sehr schnell Reste-Rampen-Flair so ein bisschen. Und gerade bei Planet Gojira finde ich das auch, dass die eigentlich zu frisch und zu heiß sind, um sie jetzt schon in solche Matches da irgendwie reinzustecken. Das gibt mir irgendwie gerade nicht so wahnsinnig viel. Gerade weil sie auch im Mainer sehr stark vertreten waren. Insofern hat mir das nicht so wahnsinnig viel gegeben vom Setup her schon. Fumino Abe finde ich schön, den nochmal gesehen zu haben. An den Wochenenden haben wir ja sonst gar nicht zu Gesicht bekommen, Nomura auch. Ja, war okay. Ich habe keine weiteren Worte zu das, was ich vorhin schon meinte, dass die beiden anderen Matches an dem Tag dann zwei Six-Man-Tag-Matches waren, beziehungsweise sogar das dritte, wenn man das vom Tag davor noch nimmt, finde ich ein bisschen dürftig. Aber
Ja, I feel you auf jeden Fall. Ich fand auch, wie gesagt, es hat sich dann auch ein bisschen gezogen, ne? Gab ja auch wieder Entrances und so. Ich bleib dabei. Ich finde für Elia ist es, glaube ich, total geil. Ich glaube, der hat sich total darüber gefreut, gerade mit Daisuke Sekimoto in einem solchen Match zu sein. Man könnte auch, hätte es auch, ja, wie gesagt, gib mir doch Erklärung. Ich bin ganz ehrlich, gib mir doch einfach mal eine Erklärung. Mach doch mal mehr. Mach doch mal mehr so Backstage-mäßig. Mach doch mal mehr, dass irgendwie ich weiß, warum er jetzt in diesem Match ist. So, keine Ahnung. Das ist noch kein fertiger Charakter. Das ist noch nicht Ciao. Das ist noch nicht klar für alle Leute, die WXW verfolgen. Mach das doch mal. Geh doch mal ein bisschen genauer rein und sagt doch, okay, das hat einen Wert, gegen Daisuke Sekimoto zu kämpfen für Elia Bloom. Und legt nicht einfach sowas fest. Ich bin ehrlich, ein bisschen lieblos. Das Match an sich war total okay. Es hat aber auch wieder lange gedauert. Es war jetzt auch schon wieder ein relativ langes Event. Und vielleicht lieber ein bisschen mehr erklären und weniger auf die Masse setzen. Mein Gefühl. Und wir haben auch ganz fies übrigens was unterschlagen und das will ich in dem Maß hier nochmal positiv hervorheben. Du hast eben gesagt, Main Event Tag 2, richtig. Alle anderen waren übrigens nicht mehr da. Es gab eine kleine Explosion oder Implosion, je nachdem, wie ihr es gerne hättet, bei den High Performern. Und da ist ja Icarus rausgeworfen worden, ja, Anil Marek ist jetzt noch der Last Soldier, mehr oder weniger, also Icarus ist rausgeflogen, Robin Christopher Vorwerk hat dann gesagt, gibt dir nichts mehr zu tun, so, aber bei einem anderen, und zwar den Gewinnern, ist ja durchaus was passiert, und als ich schon darüber gemotzt habe und wie ich hier motze, dass hier einige Leute viel zu wenig Redezeit bekommen, so war es ja zumindest bei den beiden nicht der Fall, denn Alex Duke und gerade Norman Harras haben sich ein Wortgefecht mit Dan Malman geliefert. Und liebe Leute, das war eine der geilsten Sachen, und die es an dem Sonntag gab. Und ich habe es halt jetzt fieserweise unterschlagen, deswegen habe ich es jetzt nochmal rausgeholt. Weil für mich war das gleich ein Highlight, wie sich Norman und Dan, wie die sich verbal behakt haben. Das hat mir richtig großen Spaß gemacht, lieber Jesper.
Ja, absolut. Kann ich mich nur anschließen. Hat unfassbar viel Fun gemacht, war sehr kurzweilig. Wirklich von vorne bis hinten eigentlich genau das eigentlich, was wir uns versprochen haben, oder?
Es war super, es war total klasse. Ich habe gar nicht damit gerechnet, aber es ist halt krass, und das muss man auch mal sagen, welches Niveau mittlerweile, ja, auch, also ohne Scheiß, Norman am Mikrofon ist total toll. Es ist total spannend und klasse zu sehen. Der hat eine Gestik, der macht natürlich, da findet viel statt in seinem Gesicht. Ja, und Alex Duke wächst da richtig gut ran, ne? Wo man auch richtig merkt, das ist ja noch der jüngere Part von beiden, gerade in der Wrestling-Expertise, auch bei der WXW noch nicht so lange dabei. Der wächst da richtig gut ran, und ich finde das herausragend toll zu sehen, wie gut sich Norman Harras am Mikrofon weiterentwickelt hat. Das war ein Highlight, und Dan hat richtig gut rausgehauen, was ich auch mal sagen muss, diese Wortgefechte, das findet ja meistens eher Backstage statt und seltenst dann wirklich im Ring. Und die haben das alle Beteiligten, haben es richtig gut gemacht. Das war ein totales Highlight, fand ich.
Ja, absolut.
Und wenn wir schon bei Highlights sind, lieber Jesper, kommen wir dann zum Finale. Und das war das Finale des 16 Karat Gold Tournaments 2025. Und das war One Cold Manders gegen Ahura. Die beiden, die wir ja davor schon so angedacht haben, als könnte das irgendwie klappen. Wir haben übrigens am letzten Tag einen, naja, ich will mal sagen, Trailer gesehen, der uns zum Teil ratlos zurückgelassen hat. Da empfehle ich. Ich weiß nicht, ob du dazu noch was sagen willst. Ansonsten empfehle ich einfach den Discord Ringfuchs Channel, weil da muss ich sagen, wie Dennis, liebe Grüße an dieser Stelle, das herausgearbeitet hat, was die da so wahrscheinlich aufgetragen bekommen haben zu sagen, weil das nicht so in deren Charakter war, fand ich total schön und messerscharf analysiert, wollte ich an dieser Stelle nur nochmal sagen, ne?
Ja, das fand ich auch ein bisschen sehr wild und ein bisschen komisch. Ich hab diese pathetischen Vierer-Promos gab es jetzt ja schon ein paar Jahre lang. Ich glaube, letztes Jahr war das auch schon der Fall, wo sie so dieses vervollständige dich Spielchen gespielt.
Haben sie, ja, tatsächlich.
Ja, was ich sehr komisch finde, weil das, ja, dann weiß man ja, dass die das Backstage in den Mund gelegt bekommen haben, und teilweise passt das zu den Charakteren, teilweise aber auch wirklich absolut gar nicht. Und das war sehr gestelzt, das war sehr überdramatisch, und ich finde auch, also Ahura dürfte sowas in so einer Erzählung, der ist, niemals mitmachen. Das wäre eigentlich der Einzige, der einfach sagen würde, nö, ich sag das nicht, ich habe keinen Bock drauf. Das könnte man auch machen. Aber so in der Form, ja, brauche ich es nicht nochmal. Das ist irgendwie so ein bisschen, ich meine es nicht böse, aber es ist so ein bisschen wie WWE-Stil, aber nicht richtig gekonnt. Mit den pathetischen Erzählclips am Anfang von einem Pay-Per-View oder so.
Ja.
Es gibt mir wirklich gar nichts. Und ich finde es eher ein bisschen unangenehm.
Du sagst es jetzt nochmal wunderbar, und Dennis hat es wunderbar beschrieben. Es ist tatsächlich vielleicht ein bisschen schädlich für die Charaktere, weil ein Ahura sollte sowas nicht so sagen. Du kannst es auch anders regeln lassen. Ich finde es total geil, welche hochwertige Produktion die WXW auch in diesem Wochenende wieder abgefeuert hat, was man sagen muss. Wir haben ja zwischenzeitlich, weil wir es halt nicht, die Action nicht im Ring gesehen haben, beziehungsweise außerhalb des Rings nicht gesehen haben, haben wir dann manchmal einen Livestream angemacht, und meine Güte, wie gut die Kamerawork ist. Ey, bei Triller TV kann ich mir das alles jetzt schon angucken und fand es total super. Das ist absolut hochwertig. Aber bei solchen Sachen lieber ein bisschen aufpassen, dass die Charaktere nicht beschädigt werden. Vielleicht bin ich ein Charakternerd. Vielleicht ist es mir, bin ich der Einzige, vielleicht sind wir die einzigen fünf, die darauf Wert legen. I don't know. Aber das ist halt das A und O, was neben der rein wrestlerischen Qualität die Leute an das Publikum an die Wrestler bindet. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Dementsprechend demnächst nochmal drüber nachdenken, wie wir es am besten umsetzen. Ne?
Ja, ja.
Aber umgesetzt, und zwar gut umgesetzt in meinen Augen, wurde das Finale, Jesper. Wie hat dir das Match gefallen? Es ist One Cold Manders gegen Ahura. Ich fand, es war ein knackiges Match, 14 Minuten. Und ich bin auf deine Meinung gespannt.
Ja, nee, sehe ich ganz schnell gesagt, ehrlicherweise genauso. Ich fand das sehr kompakt und gut erzählt. Ich fand, das war für beide ein gutes Showing. Ich fand es auch schön, dass es nicht so lang ging. Das war jetzt für beide nicht, das ist bei beiden jetzt nicht so das Match, wo man das unnötig hinauszögern muss, gerade gemessen daran, dass bei Mandas auch in den Matches aufgebaut worden ist, dass er, sobald er ins Rollen kommt und einmal anfängt zu walzen, dann besonders gefährlich ist. Da hat er das Masha-Match auch quasi schon den Grundstein für gelegt. Und Ahura ist jetzt auch nicht der Wrestler, den man unbedingt abnimmt, dass er jetzt Mandas hier 30 Minuten aus den Rippen leiert, ja? Auch mit seiner Spiken-basierten Offensive. Ja. Sehr gut. Und insofern war das super gut erzählt. Ich fand, das war eine verdiente Krönung für Mendes. Das war aber auch ein schöner Ritterschlag für Ahura, der in seiner Charaktererzählung zum ersten Mal auf dem Niveau von vorne bis hinten so richtig mitgehalten hat. Danach nicht irgendwie in Größenwahn gekippt ist, sondern das Match auf den Beinen stehend nochmal symbolisch ja auch beendet hat und dann seine Niederlage quasi schon mit der Lariat dann einfach akzeptiert hat, weil er nicht gut genug war, aber er hat es eben auf seine Art und Weise zum ersten Mal beendet und damit auch ein neues Level der Ernsthaftigkeit vielleicht erreicht und das war sehr gut und mit Mendes auch ein guter Gewinner, auch wenn ich mir selber Ahura gewünscht hätte, aber Ahura zieht da vermutlich sogar mehr draus als Mendes langfristig. Insofern passt das für mich. Also ich fand das sehr rund und sehr schön erzählt und war für beide Charaktere ein Full Circle zum Schluss.
Ja, ganz genau. Also ich kann dem nur ganz nur zustimmen, auch wenn ich manchmal vielleicht versuchen würde, andere Aspekte zu sehen, aber ich fand, du hast wunderbar illustriert. Es war total toll zu sehen, dass Ahura alles durchgestanden hat und am Ende ja sogar noch, hier komm, ja, dann gib mir doch der Lariat. Weißt du, kommt da hoch. Also übrigens, man muss ja auch mal sagen, die Kleinigkeiten, ne, das ist schon toll, auf was Ahura alles achtet. Er ist am Ende, im letzten Match, der hatte am Anfang des Tages, hatte er so einen Verband gehabt, ne, denn der war erst nur an seinen Rippen und Bauch. Am Ende, ja, da ist die Hälfte abgerissen. Also, okay, dann hat er sich den auch um den Arm oder so irgendwie sonst um den Bauch geschnallt und so, dann sah der auch noch mehr aus, irgendwie so, irgendwie die freshste Mumie aller Zeiten, oder halt einfach Ahura selbst. Es war total cool und auch es hat super gut gepasst und es hat mir irgendwie, ich war irgendwie abgeholt, ich wurde mitgenommen und das war auch das Ende, dass er komplett, der war ja komplett fertig. Die eine Lariat, die hat Mandas ja ins Nichts gehauen, weil Ahura einfach zu Boden gesackt ist. Und dann steht Ahura nochmal auf und dann lässt er sich und sagt auch so, wie so gefühlt, ja komm, gib mir die Lariat, lacht schon fast so gefühlt und dann gibt Mandas ihm die letzte Lariat, dann ist das Ende vorbei und ich muss sagen, das war eine super Erzählung, du hast vollkommen richtig gesagt, am Ende geht Ahura tatsächlich als emotionaler Sieger irgendwie raus, weil er hat zum allerersten Mal, es bedarf noch schnell genannt, es war total clean, er hat ja die letzten Male schon diesen Aufbau ja auch schon gehabt, ne, wo er ja gegen Tischer und andere auch schon gewonnen hat. Und das war jetzt die Krönung, auch wenn er den Skarat nicht bekommen hat, so war das wirklich die Festsetzung von Ahura in diesem Main-Event, in dieser Main-Event-Position. Und ja, für Mandos ist es tatsächlich eine ganz, ganz große Ehre, das muss man sagen. Die hat er auch als solche, glaube ich, gefühlt. Ich habe da die ein oder andere Träne gesehen, will ich meinen. Er hat sich wirklich unfassbar über diese Trophäe gefreut. Das bedeutet auch was. Und das gibt mir übrigens auch die Hoffnung, dass Mandos halt nicht so schnell verschwindet aus dem WXW-Kosmos. Denn er ist einer, bei denen ich das Gefühl habe, die passen so gut zur WXW, die will ich weitersehen. Da müsste noch mehr auch jetzt vielleicht noch mal ein bisschen storymäßig passieren, so ein bisschen Ecken und Kanten. Er hat jetzt dieses Karat, aber vielleicht passiert dann noch mal was. Das ist meine Hoffnung und ich freue mich für ihn. Es ist ein deutlicher Vertrauensbeweis. Man sagt immer, ja gut, okay, das ist ja trotzdem ein großer Name. Für mich ist es als WXW auch ein Vertrauensbeweis, ihm diese Trophäe zu geben, oder interpretiere ich da zu viel hinein?
Nee, das würde ich exakt genauso sehen wie du, ja.
Weil die Trophäe, und das darf man nicht vernachlässigen, echt star-studded ist. Ich habe gerade ein Bild gesehen, heute vor 9 Jahren. Wir nehmen hier gerade am Donnerstagabend auf. Da war es so, dass Zack Sabre Jr. die Trophäe in die Höhe gehalten hat. Wir waren ganz nah am Ring. Ich habe ein Bild direkt am Ring. Und da muss man überlegen, da sind so viele glorreiche Namen dabei, die diese Trophäe erhalten haben. Ilya haben wir auch schon gesprochen, natürlich Walter. Das ist schon krass, absolut Andy und viele weitere. Und da er ist jetzt mit One Called Mandas, ist es ein weiteres Top-Indie-Talent, das den Titel geholt hat. Ich hoffe, er bleibt noch eine ganze Weile. Aber wenn ich über Titel spreche, Jesper, wollen wir schon direkt weitergehen oder wolltest du noch mal ein Fazit zum dritten Tag mir sagen?
Ja, ich fand den dritten Tag, glaube ich, lang nicht so herausragend wie einige dritte Tage in der Vergangenheit. Ich fand ihn aber auch gleichermaßen sehr, sehr rund. Und die Tournament-Action hat mir eigentlich vor allem sehr gut gefallen, was auch nicht immer der Fall war am letzten Tag. Insofern ein guter dritter Tag. Ich fand, es war insgesamt ein gutes Karat. Die zweite Hälfte beim Samstag fällt halt ein bisschen raus. Aber ansonsten wird das auch für mich durch, dann wieder durch einen runden und guten Freitag tatsächlich aufgehoben, der für mich, glaube ich, einer der besten Freitage war. Ich hatte schon gesagt, also diese Freitage haben bei mir naturgemäß einen relativ schweren Stand und können von einer, wenn man mal bei der Cage-Match-Skin 0 bis 10 Skala eigentlich im besten Fall eine 6 erreichen, weil ich irgendwann diese Singles-Match-Flut satt habe. Da ist es dieses Mal recht entspannt drüber gehüpft, über diese Linie. Und insgesamt fand ich es dann sehr, sehr rund. Und genau, der dritte Tag war da ein schöner Abschluss und ein paar nette neue Story-Stränge platziert. Wenn ich eine Sache kritisieren würde, dann nach wie vor, ja, zu wenig Mikrofonzeit, du hast es schon angesprochen. Und zum anderen so ein paar klare neue Story-Entwicklungen. Ja, wir haben das Metehan-Debüt gehabt, aber ansonsten gibt es wenig rote Fäden, die sich jetzt gerade weiter daraus hinausspinnen. Und ich hätte gerne vielleicht noch, was weiß ich, irgendeinen fetten Turn oder irgendwas in der Richtung noch gehabt, wo wir wissen, da geht es jetzt in der Richtung weiter. Das ist jetzt gerade ein bisschen dürftig, aber kann ja noch kommen.
Ja, aber finde ich total wichtig. Du hast wunderbar zusammengerappt. Da war viel dabei. Für mich wirklich immer noch einer der besten ersten Tage. Es ist echt immer schwer reinzukommen. Es war super gut. Und gerade beim dritten Tag, die Tournament-Action hat mir auch richtig viel gegeben. Man muss nochmal vielleicht ein bisschen an die Konzeption, ob man zwei so Six-Man-Matches macht, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu viel ist. Vielleicht da nochmal ein bisschen dran rumwerkeln. Aber die Tournament-Action war sehr, sehr sauber. Ich freue mich über den Sieger. Und ja, was du sagst, also man muss in der Charaktertiefe jetzt noch ein bisschen überlegen, wo man die Leute auch weiterhin mit anfüttert. Na klar, wir wissen jetzt schon, auch jetzt gab es schon sau viele Tickets, die verkauft wurden für Karat 2026, aber man will ja viele Leute jetzt auch jetzt noch dran halten und gerade jetzt geht's ja schon bald weiter, denn wir wissen ja, der Titel ist vakant und das sorgt dafür, dass der Chef, wollte ich schon sagen, der Gewinner der Turnier-Action, also One Called Mendes, tatsächlich schon relativ zeitnah einen Title-Shot bekommt und zwar kämpft ihn aus in Frankfurt am 5.4. gegen Elia Blum. Denn Elia Blum wäre ja derjenige gewesen, der normalerweise um den Titel jetzt am Samstag hätte antreten sollen. Das kann nicht sein. Aber ich muss sagen, ich verstehe es. Ich fand es davor schon ein bisschen schwierig und bin gerade irgendwie nicht so zufrieden, Jasper. Denn was für mich so eine Irritation ist, ich will auf der einen Seite jetzt eigentlich erstmal den Sieg auskosten von One Called Mendes. Also für mich muss, der ist jetzt total etabliert. Und ehrlich gesagt habe ich eine Irritation, wenn er jetzt den Titel nicht gewinnen würde. Ich würde ihn weiter in High-Profile-Matches bei der WXW sehen und ihn erstmal so ein bisschen durchrennen lassen und dann, dass wir in der zweiten Jahreshälfte beispielsweise einen Title-Shot haben für ihn. Das wäre völlig okay. Aber jetzt schon so schnell und außerdem hat er und Elia, die haben diese Story, wir wissen das, weil Elia hat gewonnen gegen One Called Mendes in Hamburg. Also da, wir wussten schon, worum es sich dreht, aber irgendwie fühlt es sich für mich nach einer Irritation an. Auch weil Elia, auch wenn es um den Titel geht, ja eigentlich noch mehr gegen Peter war. Und natürlich auch um den Titel, aber noch mehr gegen Peter. Weißt du, was ich meine?
Ja, total. Also ich sehe auch Elia überhaupt nicht mit einem reinen, wie soll ich das ausdrücken, mit so einem blanken Match-Titel gewinnen, wo er dann den Titel hat. Das ist in meinen Augen seinem Charakter und seiner Story überhaupt nicht zuträglich. Das sehe ich auch gerade ehrlicherweise noch nicht ganz, dass er das tragen kann, aus eigener Kraft als Champion. Da fehlt mir noch jetzt der finale Jäger-Moment gerade und den hat er jetzt nicht gehabt, den haben wir jetzt übersprungen, so den letzten Akt. Und ich finde, da ist das Ding gegen Mendes jetzt nicht so unbedingt die ganz saubere Lösung und das weiß ich nicht, fühle ich irgendwie gerade noch nicht und ich brauche bei Elia, brauche ich glaube ich die durcherzählte Story zum Schluss oder dann direkt irgendeinen Wechsel, aber da jetzt in der momentanen Rolle als Champion, das sehe ich irgendwie gerade noch nicht so ganz. Also ich finde ihn richtig, richtig cool, aber da fehlt mir jetzt immer noch ein Step gerade.
Ja, irgendwie schon, ne? Also es ist irgendwie so ein bisschen das, wo ich sage, eigentlich cool, alles gut. Aber das mit der Erzählung um Peter war ja herausragend gewesen, um das dann zu machen. Aber jetzt weiß ich nicht. Also ich tue mir einfach schwer damit. Ganz ehrlich, klar, natürlich kannst du es probieren. Aber willst du jetzt in der Situation, in der wir uns gerade befinden, einen der beiden wirklich verlieren sehen? Jasper, willst du jetzt einen verlieren sehen? Ja. Weil Elia ist jetzt auf einem Niveau, der hat jetzt gegen Kara gewonnen. Der hat jetzt viele Dinge gewonnen. Und der war jetzt im letzten Tag, wir haben darüber gesprochen, fanden wir jetzt eigentlich so geil, aber auch da war er Teil des Gewinnerteams. So. Und willst du ihn jetzt verlieren sehen, Und willst du aber auf der anderen Seite Juan Colt Mendes verlieren sehen? Ich will also gerade niemanden verlieren sehen.
Also Elias verlieren zu sehen, finde ich persönlich null schlimm. Also ich finde nicht, dass das ein Charakter ist, der einen Unbesiegbarkeitsmythos braucht oder sonst irgendwas. Der hat jetzt, wie gesagt, seit November nichts mehr verloren. Mhm. Der muss jetzt nicht hier ein halbes Jahr ohne Niederlage rummarschieren. Also tut ihm auch mal ganz gut, vielleicht auch mal wieder irgendwie einen Makel zu bekommen. Gerade als potenzieller Face-Champion ist auch nicht so schlecht, dass man dran glaubt, dass er verlieren kann. Insofern, das fände ich überhaupt nicht schlimm, wenn Mendes einfach den Titel gewinnt, finde ich das schon in Ordnung. Aber ideal ist es nicht, die Situation. Aber ich hätte jetzt kein Problem mehr, wenn Ilia das Ding gewinnt. Sie haben eine Story erzählt in Hamburg, dass er das Ding gegen Mendes mit Ach und Krach gewonnen hat. Wenn Mendes ihm jetzt den Kopf abhaut, weil er das eben kann, dann ist das so. Mhm. Dann gibt es Match Nummer 3. Aber dass Ilia da irgendwie jetzt einen fetten Makel kassieren wird, dadurch, dass er dieses Match verliert, sehe ich persönlich nicht.
Okay, das ist, ja, kann ich nachvollziehen. Ja, da ziehst du mich so ein bisschen auf deine Seite, kann ich nachvollziehen. Das würde für uns bedeuten, eher Juan Colt Mendes gewinnt vielleicht sogar mit dem Titel. Würde ich auch besser finden, als Ilia jetzt unbedingt mit dem Titel zu sehen, muss ich sagen. Und dann könnte es bedeuten, dass ja vielleicht kommt ja auch Peter zurück und sorgt für einen Eingriff dafür, dass Ilia verliert. Dann können die beiden die Story auch ohne Titel machen. Wäre auch eine Option, ne?
Ja, ja.
Ja, okay. Naja, gut. Also ich glaube, das ist so das Erste, was wir jetzt nah haben. Und ansonsten können wir sagen, ich glaube, wir sind eigentlich schon fertig jetzt mit der Karat-Review. Wir haben uns echt Zeit genommen für einige Aspekte. Wir wissen auf jeden Fall, dass Tag 1 sehr, sehr gut war. Für alle, die es nochmal nachgucken wollen, haben wir ja so einige Highlights jetzt klar illustriert. Dann der Tag 3 gerade Turnierbaum. Tag 2 hatten wir so ein bisschen mit zu strugglen. Wir haben unsere Upsides und Downsides ja jetzt auch schon angesprochen. Wir hoffen darauf, dass sich die Sache mit den Themes nochmal ein bisschen klärt in Zukunft. Wir hoffen darauf, dass mehr Charakterarbeit reingesteckt wird, die auch erklärt wird. Also Leute, traut euch. Das Ding ist, ich glaube, man muss, und du hast wunderbar sogar im Discord geschrieben bei uns, den ich übrigens sehr empfehlen kann, weil da echt viele schlaue Leute viele schlaue Dinge sagen und da zähle ich mich ausdrücklich nicht dazu. wirklich. Ich finde es total cool und bereichernd, übrigens, diese Diskussion. Das will ich an alle, die jetzt mal zuhören, auch nochmal ganz kurz sagen, denn es ist genau das. Traut euch, absurde Dinge zu machen. Und es kann ein Fehler passieren. Aber niemand wird es jetzt total schlimm finden, wenn die Promo von Meta ein bisschen cringy ist, aber sie bleibt Leuten in Erinnerung. Und traut euch was. Ein Fehler passiert. Das ist, du hast es wunderbar beschrieben, Jesper. Das ist Impro. Da passiert nicht immer alles gleichförmig. Da funktioniert nicht alles. Manches geht fehl. Bei manchem gibt's die Reaktion nicht so. Aber wenn man sich traut, diesen nächsten Schritt zu gehen, bleibt man in Erinnerung. Und dann kann Charakterbildung so sein, wie es immer wieder gesagt wird, weil so in die goldenen Zeiten der WXW. Wir werden demnächst mal ausführlich mal darüber einen Podcast machen. Ich glaube, da nehmen wir uns mal die Zeit, um das mal auch einzuordnen und zu beleuchten. Das wirst du nicht so einfach schaffen, aber es schaffst du schon, wenn du den Leuten den Freiraum gibst, auch Scheiße zu bauen, ja, sag ich mal. Also auch zu sagen, okay, die Promo hat jetzt nicht funktioniert, naja, so ist es halt. Aber ihnen den Kopf öffnest, weißt du, zu sagen, hier, mach ruhig, manches gelingt nicht. Aber dann können die magischen Momente wieder entstehen. So haben wir auch ja Stunden, Minuten lang über die Promo damals von Ahura gesprochen, der auch völlig eskaliert ist. Erinnerst du dich, wann war das bei Anniversary? Das war das Beste, was wir da gesehen haben, weißt du?
Ja, absolut.
Also, liebe Leute, traut euch und dann werden wir auch in den nächsten Wochen und Monaten wieder schönes Wrestling sehen. Vielen Dank, dass du dabei warst, Jesper. Es hat mir großen Spaß gemacht.
Ebenso, vielen Dank.
Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und wir hören uns ganz bald. Und wie gesagt, lasst mal ein Herzchen da bei Spotify für den Ringfuchs. Tschüss.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.